Hey, Sie.
Wer, ich?
Ja, kommen Sie mal her. Sie sehen mir aus wie ein junger Mann, der etwas gute Laune vertragen könnte. Kommen Sie mal näher.
Ja, also... Ja?
Was
haben Sie denn da für einen Mantel an?
Ja, schauen Sie mal.
An?
Schauen Sie mal hier. Ja,
nein, nicht jetzt entblößen.
Nee, schauen Sie mal.
Ach so, hier. Sie haben ja was an drunter. Ach so. Sind Sie einer von diesen Bauchladenmenschen, die...
Lust auf einen schönen kleinen Trip?
Ich weiß nicht. Zeigen Sie mir doch erstmal, was Sie haben.
Ja, also schauen Sie mal. Gehen wir mal hier in die Ecke. So, also. Also das hier, das ist was für einen richtig guten Trip.
Was ist denn das?
Das ist ein neuartiges Haschisch.
Das schaut ja eklig aus.
Also hören Sie mal.
Und ist das nicht gefährlich, wenn man das nimmt?
Ja.
Kann man davon nicht
Nee, aber nicht so gefährlich wie das hier.
Was ist das denn? Das ist ja...
Das macht man in so einen Löffel rein.
Ist das Rohrzucker, was Sie da...
Naja, nee, also...
Also Rohrzucker fände ich jetzt auch ganz gut für meinen Kaffee hier.
Das ist kein Zucker.
Ach so, kein Zucker?
Nein.
Nein, das ist doch nicht... Wollen Sie mich vergiften? Ist das Heroin gar? Sind Sie bescheuert? Ich bin ja hier nicht... Also, Sie wollen doch nicht... Soll ich mir jetzt... Ja, klar, ich könnte mir natürlich auch Desinfektionsmittel spritzen, sonst noch was, oder was?
Habe ich jetzt nicht dabei. Haben
Sie das genehmigen lassen, dass Sie das hier machen? Ist das überhaupt erlaubt?
Also Ihnen ist es zu stark, oder was? Sie können es auch verdünnen.
Verdünnen? Aha.
Microdosing.
Ich gehe jetzt. Also es reicht.
Nee, warten Sie mal. Ich glaube, ich habe was für Sie.
Was Ungefährliches, bitte. Ich bin noch nicht lebensmüde.
Also ich sag mal, es ist auch ganz schön stark. Also ich fand's gut beim Ausprobieren. Ich würde Ihnen gern mal eine Kostprobe geben. Die erste Dosis ist noch umsonst.
Was ist es denn?
Hier, das. Bitteschön. Das Gerät hier.
Ist das ein Walkman?
Das ist ein Walkman.
Ja, das ist ja putzig.
Ja.
Ja, nun, also das ist jetzt mal was anderes. Da kommen wir vielleicht ins Gespräch.
Ja, vielleicht. Hören Sie doch mal rein.
Soll ich hier auf diese Pfeiltaste drücken?
Ja, drücken Sie mal.
Okay. Underwhelming jetzt gerade.
Ja, das ist jetzt...
Aber die haben ja manchmal so eine Anspielzeit.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart. Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Vielleicht wird's gut. Vielleicht wird alles gut.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, hallo Herr Eisenbart, da sind Sie ja.
Hallo Frau Meisendraht.
Sie sind ja ganz schön verschnauft gerade.
Ja, ich bin gerade noch von einem Kongress gekommen, zu Fuß.
Zu Fuß? Wo
ja.
waren Sie denn?
Ich war in Frankfurt gewesen.
Oder?
Nein, natürlich Frankfurt am Main.
Ach so.
Das ist ja viel näher zu Nürnberg.
Ja, das stimmt. Aber die Kongresse finden ja meistens
am Main statt. Die haben ein großes Kongresszentrum.
Sind Sie da, was haben Sie da so gemacht? Was macht man so in Frankfurt, wenn man da ist? Haben Sie gebrokt auf der Börse?
Wir haben die neuesten Erkenntnisse auf dem Feld der Literatur besprochen. Hagedorn und ich.
Hagedorn?
Hagedorn war da.
Ja, schön. Und haben Sie auch recherchiert zu unserem heutigen Thema dort vielleicht vor Ort gleich? Denn Frankfurt ist ja eine Metropole.
Herzlich willkommen erstmal.
Ja, hallo, liebe ZuhörerInnen. Das ist sehr unhöflich. Wir haben jetzt hier gerade angefangen zu plauschen.
Ja, Cold Start nennt
sich das. Ja, Cold Start, aber...
Wir wollten Sie natürlich nicht außen vor lassen bei unserem Gespräch. Ich werde aber Ihre Frage gleich beantworten, wenn ich die Leute begrüßt habe. Herzlich willkommen bei Eisenbart und Meisendraht an jeden vierten Sonntag bei Radio Z oder in Ihrem Internetgerät. Wir sind immer tüchtig unterwegs in Nürnberg und auch sonst in Deutschland und gucken uns an, ob Leute uns etwas erzählen möchten. Und das nehmen wir dann auf mit unserem Kassettenrekorder und spielen es Ihnen einmal im Monat vor. Zum Beispiel heute.
Ja, richtig. Und es gibt immer ein Thema in der Sendung. Also die StammhörerInnen dürften das inzwischen schon verstanden haben, das Prinzip. Wir geben quasi fast schon diktatorisch vor, um was die Texte sich handeln sollen.
Genau.
Und die AutorInnen halten sich dann daran oder nicht, wie sie wollen. Da haben wir dann durchlässige Hierarchien hier in der Sendung.
Genau, deswegen. Und manchmal passiert es auch, dass ein Text kommt zum Thema. Und dann ist es ganz blöd, weil ich hab den Text vergessen, das letzte Mal zu spielen. Ein Text über das Thema. Und bevor wir in das neue Thema reingehen, möchte ich gerne erstmal diesen Text spielen von Sarah Grott. Er geht über das Thema Lügen. Und letztes Mal haben wir gelogen. Und letztes Mal habe ich gelogen, als ich gesagt habe, das war der letzte Text in einer... Oh, da läuft er schon. Ich habe ihn wieder ausgemacht, Frau Meisendraht. Ich bin noch ein bisschen...
Hat die Autofahrt Ihnen nicht gut getan?
Ja.
War viel los auf der
Straße? Es war viel los. Es war viel Verkehr
auch. Wurden so Decken verteilt dann wegen dem Stau auch und Würstchen?
Ja.
Und Apfelwein?
Nee, aber Eis auch.
Eis, okay.
So, Sie wissen schon.
So Eisklötze. Für den Eisschrank.
Nee, für die Kinder, so. Was zum Schlecken.
Ach so.
So, ich darf den Namen nicht sagen, aber Sie wissen schon, ich mach mal die...
So
und dann kommt es oben
raus. Ah ja, ich weiß schon.
Genau.
Pet von Zeck.
Genau, und da ist...
Pet von Zeck oder Calypso zum Beispiel.
Ja, und da ist jemand mit einer Schubkarre rumgefahren und das war ganz voll Calypso.
Und Bucky Nuss. Zum Beispiel,
genau,
diese richtig. Ganzen Markennamen habe ich jetzt absichtlich verfälscht.
Sehr gut, denn hier ist Radio Z, wo es keine Werbung gibt.
Richtig, aber wir dürfen falsche Namen sagen, habe ich gehört.
Ja.
Also ich kann zum Beispiel Cisney sagen, wenn ich will, dass man zum Beispiel sagt, so bei...
Aha,
bei,
Cisney, bei, das ist ja das, bei, das Thema.
Ja, Taldi gibt es Cisney Kinder Schlafwäsche
ja.
im Angebot.
Schlafwäsche,
Schlagen Sie gut. zu, solange der Vorrat reicht. Zum Beispiel kann ich sagen und krieg nicht auf den Deckel, weil die Namen sind ja gar nicht echt.
Sind da mit Cisney diese Männer gemeint, die nicht trans sind? Hier kommt ein Text von Sarah Grott. Wir entschuldigen uns nochmal in aller...
Mit Z, nicht mit C.
Ach aber so, wurscht. Jetzt.
Ist Bockwurst gerade.
Na gut, viel Spaß.
Es ist geschafft. Nervös starren Dirk und Jan auf den Bildschirm des Computers. Heute ist ihr großer Tag. Nur noch ein Klick trennt sie von ihrem digitalen Business. Dirk und Jan blicken sich mit einem leichten Lächeln an und beide wissen, all der fehlende Schlaf, das nächtliche Flimmern des Computermonitors, der überdosierte Kaffee in rauen Mengen und die unzählbaren Brainstorming-Kippen der letzten Wochen haben deutliche Spuren hinterlassen. Sie wissen aber auch, es hat sich gelohnt. Dirk ergreift schließlich die Initiative und gleitet den Cursor ganz sachte auf den Button Veröffentlichen. Ein Klick ertönt. Dann ist es vollbracht. Ihre erste App. Tiefes Ausatmen raunt durch den Raum. Dirk ist der Geschäftsmann der beiden, ein richtiger Machertyp. Vor 10 Monaten kam ihm die visionäre Idee für jene App, die sie just in dem Moment der Welt zugänglich machen. Sie trägt den Namen Applas. Vor 10 Monaten, da verfolgte er den sonntäglichen Radiogottesdienst, sein kleines Ritual am Frühstückstisch. Als er seine Kaffeetasse ansetzte, witterte er plötzlich eine Nische. Wenn man schon vom Frühstückstisch aus einem Gottesdienst beiwohnen kann, warum sollte es dann nicht auch möglich sein, online Buße zu tun? Eine Art digitaler Ablass. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis Dirk der außerordentlich spritzige Name Ablass für seine Idee einfiel. Die moderne Pocket-Beichte für den Sünder von heute. Kein lästiger Bußgang zum nächsten Beichtstuhl nötig, stattdessen jederzeit und überall verfügbar, bezahlbar über verschiedene Online-Bezahldienste. Und das Beste daran? Für jede Buße bekommen Dirk und Jan einen Cent und schon bald werden sie Millionäre sein. Oder zumindest etwas wohlhabender als jetzt. Dieses Jetzt, das hat Dirk schon immer abgelehnt. Er verschwendet keine Zeit mit Gedanken an seine aktuelle Lage. Vielmehr war er schon immer ein Zukunftsträumer. Träume hin zu einer Zukunft, in der er sich nicht mehr eine dunkle Dreizimmerwohnung mit Jan teilen muss. Ein Relikt aus Studizeiten. Hin zu einer Zukunft, in der er seinen Eltern, seinen alten Schulfreunden und Verflossenen, ja all seinen Neidern, die ihn früher oder später für einen seltsamen Spinner gehalten haben, endlich zeigen kann, dass er es geschafft hat. Dass er ein Visionär ist, ein Vorreiter in die digitalisierte Moderne. Seine App, wie Dirk Ablass gegenüber anderen Personen immer vorstellt, denn Jan ist für ihn nur der programmierende Hilfsarbeiter, seine App also kann nicht nur die Buße des Bußablegenden aufnehmen, sie erkennt auch automatisch, ob der Büßende lügt oder die Wahrheit spricht. Wie genau das funktioniert, weiß Dirk auch nicht so recht. Jan hat versucht, es ihm zu erklären, aber viel mehr als irgendwas mit Algorithmus und Spracherkennung konnte er sich auch nicht merken. Denn die Rollen zwischen Dirk und Jan sind klar verteilt. Jan ist der Programmierer, Dirk der Vermarkter. In Gesprächen mit potenziellen Kooperationspartnern spricht Dirk eh viel lieber über diese vielversprechenden Vorteile statt über langweilige technische Detailfragen. Noch haben sie mit Ablass keine konkreten Kooperationen ans Land ziehen können, wie Dirk einräumt, aber er bekräftigt, dass sie an Großem dran sind. So könnten zum Beispiel schon bald Menschen, die besonders häufig, offen und ehrlich Buße tun, Vorteile bei der Kirchensteuer genießen. Oder per App direkt in den Klingelbeutel einzahlen. Oder vergünstigte Jahresabos für Grabkerzen abschließen. Oder Rabatte auf Pauschalreisen in den Vatikan bekommen. Oder Dirk schreckt auf. Er scheint wieder einen kurzen Tagtraum gehabt zu haben. Aber nun ist er wieder zurück im Jetzt. Zurück in der kleinen Dreizimmerwohnung mit Jan. Er schaut auf den Computermonitor und ihm wird klar, es ist wahr. Ablass ist soeben im App Store erschienen, verfügbar für jeden modernen Sünder. Dirk und Jan haben ein Lächeln im Gesicht. Damit werden wir reich, sagt Dirk. Sie wissen noch nicht, dass sich das schon bald als Lüge herausstellen wird.
Herr Eisenbart, ich drücke mich ein bisschen um das Thema, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie wir es anpacken sollen.
Ja, Sie haben als kleine Unterstützung für Ihre Moderation eine Kaffeetasse in die Hand genommen.
Richtig, richtig. Sie haben vorhin Ihr Zigarren angeknüpft.
Ja.
Und haben erstmal so abgezwickt mit so einem kleinen Messerchen, mit so einem runden Messer, dass man vorne die Spitze der Zigarre abzwickt.
Genau.
Das haben Sie gemacht, um zu demonstrieren, worum es heute geht. Nämlich
genau, keine Macht den Drogen.
Richtig, also nein.
Ich habe die Zigarette... habe ich zerstört mit dem Schneider, mit dem Zigarrenschneider.
Ach so, das war ein, so, das, jetzt verstehe ich
warum.
Das war
ein Protest gegen alle Drogen.
Ja, richtig. Thema ist nicht Drogen, so viel kann man schon mal sagen. Es ist nicht Drogen, auch wenn Sie das jetzt vielleicht gedacht haben.
Ja, Frau Meisendraht, ich sehe Sie gar nicht richtig durch den, wir haben so ein Plexiglas.
Ja, Herr Eisenbart, das muss jetzt auch nicht jeder wissen. Ja, wir haben hier einen kleinen Schutzwall, weil es sonst immer so stinkt, wenn Sie... moderieren. Naja, Herr Eisenbart.
Ja, das Thema ist nicht Drogen.
Es ist auch nicht Körpergeruch, sondern es handelt sich um das Thema Sucht, was ein, wie ich in der Recherche festgestellt habe, furchtbar schlechter Begriff ist, um überhaupt irgendwas auszusagen.
Ja.
Es ist ein Begriff mit vielen Assoziationsmöglichkeiten, Anknüpfungspunkten, also ein, wie wir im Fachjargon sagen, Domino-Begriff.
Ja, also, das sagen Sie immer mit Ihrer Ethnobotanik.
Aber Sucht, Sucht an sich ist kein gutes Wort im medizinischen Sinne. Wenn Sie also Suchtkrankheiten bezeichnen wollen, dann würde man von Abhängigkeit sprechen.
Ja.
Aber wir haben jetzt dieses Wort und da müssen wir uns jetzt dann durcharbeiten.
Ja.
Wir fangen ja gerne mal so ein bisschen mit Etymologie an, nicht wahr?
Gerne.
Also,
Hört man mich eigentlich?
Ich höre sie fantastisch.
Ich bin heute.
Ich würde Sie auch bitten, jetzt nicht noch näher zu kommen. Das wäre ganz gut.
Sehen Sie vielleicht nicht, aber ich bin komplett in Plastik eingefasst heute. Frau Meisendrath hat gesagt, dass das ist wegen Gefahr.
Ja, richtig, Herr Eisenbart, das ist auch ganz gut so. Das hat geholfen.
Sehr gut.
Also, wissen Sie, woher das Wort Sucht kommt? Sie sind doch hier Germanist vor dem Herrn.
Das kommt vielleicht vom Wort Zucht.
Nein.
Es kommt vielleicht vom Wort suchen.
Mittelhochdeutsch?
Suchen.
Nein, nicht suchen. Sud. S-U-H-T, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Sie sind des Mittelhochdeutschen würdig.
Sud, das ist, wenn man so eine Suppe ansetzt.
Herr Eisenbart. Also Siechtum ist da zum Beispiel auch hergeleitet, also leiden, also siechen, dahin siechen, nicht wahr? Und früher hat man für Sucht, hat man einfach drangehängt, wenn man ein Leiden beschrieben hat. Also, weiß ich nicht, zum Beispiel Schwindsucht wäre so ein Beispiel. Nicht wahr, das ist jetzt keine Abhängigkeit von irgendeiner Substanz, sondern das ist eine Sucht, keine Sucht, sondern ein Leiden, bei dem man halt schwindet dahin sozusagen. Ja. Die Wassersucht, nicht wahr, Einlagerungen von Wasser im Kopf.
Ja. Fettsucht.
Fettsucht, Fallsucht.
Computerspielsucht.
Gelbsucht gibt's auch,
nicht wahr?
Gelbwurst, da sehen Sie schon, da ist der Begriff sehr schwammig und wir müssen uns jetzt versuchen, da hineinzutasten.
Ja.
Dann gibt's eben die Abhängigkeit, also Alkoholkrankheiten, nicht wahr? Sie wissen schon, Heroinabhängigkeit, Opiate, all das Ganze.
All das Pfui.
All das Pfui, hier Kaffee mit Koffein.
Genau,
Sucht, Nikotinsucht, das gibt's alles, das gehört alles mit in unser Thema hinein, aber auch sowas fast schon Poetisches wie Sehnsucht könnten wir da mit reinnehmen.
Schön.
Oder Mondsucht, nicht wahr?
Mondsucht
also Somnambulie, Tobsucht.
Tobsucht,
Also
Eifersucht.
Eifersucht.
Ja. Oder TikTok-Sucht.
TikTok-Sucht, Facebook-Sucht, Computerspielsucht, Automatensucht, Sie
das
sehen.
Das ist, wenn die Leute immer so machen.
Ja, Herr Eisenbart biegt gerade seine Arme.
Das ist ein bisschen schwierig mit
über
der Plastikfolie.
Also Sie wickeln Ihre Arme gerade um Ihren Kopf herum. Und
das ist TikTok.
Das ist TikTok, okay, alles
daran
klar.
Erkennt man
Herr Eisenbart, wie steigen wir denn jetzt am besten ein? Haben Sie einen, und natürlich einen weiteren Komplex, über den ich mit Ihnen sprechen wollte, ist Literatur und Literaten und Sucht.
Ja.
Weil der Dichter und der Schauspieler und auch natürlich Dichterinnen und Schauspielerinnen tragen ja so eine Aura des Süchtigen mit sich herum, des Saufens, nicht wahr? Hier zum Beispiel?
Bukowski.
Bukowski, richtig, Bukowski.
Whisky.
Der immer gesagt hat, ich kann erst schreiben, wenn ich ordentlich in der Marmel
Sternhagelblau bin.
Ja, richtig. Und vielleicht steigen wir damit mal ein.
Ja.
Sie haben jetzt gerade Bukowski genannt. Man könnte doch hier Hemingway nennen.
Hemingway.
Und wenn Sie so mal Ihren Kopf durchspulen an Literaten, die so offensichtlich auch damit kokettiert haben, dass sie gerne viel trinken, dann fällt Ihnen doch auf, dann fällt einem doch auf, dass was die verbindet.
Ja, die saufen gerne halt.
Ja, aber abgesehen davon. Ich möchte darüber hinaus, dass es in gewissen Kulturkreisen, sagen wir mal, die Koketterie mit der Alkoholabhängigkeit, dass die ausgeprägter ist.
Ja.
Also, das liegt bestimmt nicht daran, dass deutsche Literaten weniger trinken würden oder so, aber man hält hier eher damit Haus, das nach draußen hinaus zu posaunen. Wenn jetzt hier ein Bukowski damit in Interviews angibt, wie viel Bierpong er schon gespielt hat.
Ja, der in Deutschland geboren ist.
Ja, aber er ist ja.
Kommt ja auch noch dazu.
Er hat
das ja erst gelernt, das Spiel in Deutschland.
Ja, stimmt. Bierpong.
Im Kindergarten wurde, da haben die das immer im Turnier gespielt.
Bierpong.
Gegen die Lehrer, gegen die Kindergärtnerin.
Also Bierpong und Bierbong auch. Ich meinte beides.
Ja, Bierpong.
Ja, und das ist bei uns so ein bisschen, sagen wir mal, nicht ganz so beliebt.
Ja.
Wobei gibt es deutsche Literaten, die so offensichtlich Alkohol.
Zum Beispiel. Ich möchte jetzt niemanden beleidigen.
Nein, sie können ja sich.
Ich kenne die ja alle persönlich und die mich. Wenn die das jetzt hören.
Alle deutschen Literaten kennen sie persönlich.
Wenn die jetzt hören, wie ich über die spreche, abschätze ich.
Ich wollte eigentlich so einen Klassiker.
Ach so.
Ja, ich dachte jetzt nicht, dass Sie die persönlich kennen müssen, sondern ist Ihnen da jemand bekannt, der damit quasi hausieren ging?
Ja, Goethe vielleicht. Der war doch immer in dem Keller gesessen und hat da einen gehoben mit seinem Kumpel.
Ja, ach stimmt, ja,
in
Dresden im Keller.
Im Auerbacher
Keller. Im Auerbacher Keller, da gab es ja immer diesen Perlsekt, nicht wahr?
Ja.
Der Auerbach-Sekt.
Genau.
Und der floss da in Strömen und dann haben sie sich so eine lustige Geschichte von jemandem ausgedacht, der versucht, eine Seele zu stibitzen.
Ja.
Das war dann.
Und den unter den Tisch zu trinken.
Ja, richtig, richtig. Und
meinen Sie Lauterbach? Vielleicht war das der. Nee, ich glaube, ich verwechsel da jetzt.
Ich glaube, wir müssen aufpassen. Wir geben uns hier ein schwieriges Fahrwasser.
Ja, Vorsicht.
Vielleicht hören wir erstmal den Text. Jetzt haben wir das ja schon so ein bisschen eingegrenzt, wie weit die Spreizbreite des Begriffs gehen kann. Und dann ist das auch gut erstmal.
Ja.
Als Moderation abgeliefert, würde ich sagen.
Ja, sehr gut. Wir haben einen Text von einer Autorin, die auch über Saufen ein bisschen geschrieben hat. Das hören wir uns jetzt an. Juliane Kling mit ihrem Text. Der Text heißt Struktur. Bitteschön.
Wilma ist ein ordnungsliebender Mensch. Sie schätzt es, wenn die Dinge ihren geregelten Gang nehmen. Aufgaben erledigt sie planvoll und mit ausgesuchter Sorgfalt. Sie mag es, wenn Handlungen und Abläufe ein durchdachtes System haben. Das verschafft einem Überblick. Wenn sich Gegenstände nicht mehr an ihrem gewohnten Platz oder in der von Wilma als sinnvoll erachteten Reihenfolge befinden, gerät sie leicht aus der Fassung. Chaos hat in Wilmas Leben keinen Platz. Deshalb sind To-Do-Listen ihr heiliger Gral. Nur wenig verschafft Wilma so viel Befriedigung, wie einen Tagesordnungspunkt in ihrem Taschenkalender abzustreichen, außer vielleicht ein doppelt gereifter Single Malt mit ihrer Nachbarin Dorea. Dorea ist Griechin und eine echte Whisky-Liebhaberin. Dorea meint, der verfluchte Uso solle bleiben, wo der Pfeffer wächst, und zwar in der Unterwelt. Ungeachtet der Tatsache, dass Wilma einen kräftigen Uso sicherlich nicht ablehnen würde, könnte sie bei dieser Aussage regelmäßig an die Decke gehen. In der Unterwelt kann ihrer Ansicht nach nicht einmal der Pfeffer wachsen. Da wächst überhaupt nichts, abgesehen von Doreas haarsträubenden Schnapstheorien. Wilma hasst Ungenauigkeiten und man könnte sie in dieser Hinsicht durchaus als pedantisch bezeichnen. Früher haben sich Dorea und Wilma jeden Sonntagabend zusammen den Tatort angeguckt. Mittlerweile will Dorea das allerdings nicht mehr, weil Wilma sich stundenlang über die strukturlosen Ermittlungsversuche der Hauptfiguren aufregen konnte. Von den fatalen Logikfehlern im Drehbuch noch gar nicht angefangen. Statt dem Tatort schaut Wilma jetzt lieber anspruchsvolle Dokumentationen auf Phoenix und genehmigt sich dabei ein Glas Brandy. Neben ihrem Interesse an gut recherchierten Dokumentarfilmen hegt Wilma eine große Leidenschaft für Unterhaltungsliteratur. Sie liebt es, in die Geschichten anderer einzutauchen und dabei zu wissen, dass sie jederzeit in ihre eigene Ordnung zurückkehren kann. Bei den Büchern in ihren Regalen achtet Wilma stets darauf, dass die Rücken Kante auf Kante stehen, dass sie eine farblich abgestimmte und ebenmäßige Gerade bilden, die streng nach Autor, Verlag und Thema organisiert ist. Jedes Mal, wenn Wilma auf die tadellosen Regalreihen in ihrem Schlafzimmer blickt, fühlt sie sich von einer tiefen inneren Zufriedenheit erfüllt. Allgemein ist Wilmas Wohnung geradezu penibel, sauber und aufgeräumt, was von unangekündigtem Besuch für gewöhnlich mit hellem Erstaunen und unverhohlener Bewunderung quittiert wird. Ob das etwa immer so aussehen würde? Ja, sagt Wilma dann schlicht und öffnet eine Flasche französischen Weißwein, den sie für solche Fälle vorsorglich im Haus hat.
Niemals würden Wilma unerwartet das Klopapier oder die Dinkelnudeln ausgehen. Hygieneprodukte und Vorräte werden aufgefüllt, bevor sie sich dem Ende neigen. Wilma hasst plötzliche Überraschungen, weshalb ihr unangekündigter Besuch auch gehörig gegen den Strich geht. Die Flasche Weißwein dient daher in erster Linie ihrem eigenen Wohlbefinden. Manchmal wäre Wilma gerne flexibler, aber flexibel zu sein erfordert Spontanität und Spontanität bereitet ihr enormen Stress. Wenn Wilma gestresst ist, wird sie unausstehlich. Ihre Hände werden schwitzig und ihr Mund trocken. Sie bekommt Herzrasen und Ohrensausen. Sie braucht dann ganz schnell einen Schluck Likör von ihrer Oma Hilde. Und falls der nicht zur Hand ist, tut es auch etwas anderes. Hauptsache, es erfüllt seinen Zweck und fegt Wilmas Gedanken wieder frei. Ein klarer Kopf bedeutet Ruhe und Konzentration. Und die hat Wilma dringend nötig. Ihr Erinnerungsvermögen lässt sie in letzter Zeit häufig im Stich. Sie vergisst, wo sie ihren Taschenkalender hingelegt und ob sie die Wohnungstür abgesperrt hat, nachdem sie das Haus verlassen hat. Deswegen hat sie sich nun Ginkgo-Tabletten gegen Gedächtnisstörungen gekauft und nimmt jeden Tag eine, ganz genau nach Packungsanleitung. Wilma hat früh gelernt, dass man mit Umsicht und Sorgfalt viel erreichen kann. Wenn sie sich abends mit Freundinnen in einer Bar verabredet, kann sie ohne schlechtes Gewissen den teuersten Gin Tonic auf der Karte bestellen. Sie kann 4 Stück davon trinken, bevor sie nicht mehr deutlich sprechen kann. Daran hält sie sich akribisch. Wilma verabscheut Improvisation und ihr Rausch hat immer System. Man darf nicht den Überblick verlieren, sagt sie. Struktur ist wichtig.
Ja. Die Laster, Trinken ist das Laster des Schriftstellers, hat Scott Fitzgerald geschrieben, also auch wieder ein Amerikaner.
Ja. Ach so, ja, der hat auch getrunken.
Der hat auch getrunken, ja.
War ja auch so ein Salon-Tiger.
Ja, richtig. Also da geht es ja dann auch viel. Also da wollte ich kurz noch drüber sprechen, Literatur und Alkohol.
Ja.
Ich habe versucht, etwas herauszufinden aus dem Fundus. Beim Herrn Doc Tock war ich gewesen.
Waren Sie im Keller wieder.
Hat seine Stirn in ganz tiefe Furchen gelegt, als ich ihn gefragt habe, haben Sie denn was dazu?
Eingelegt hat er die.
Nein, in die Furchen in die Stirn reingezogen.
Aber da ist momentan sehr angenehm im Keller. Ist
temperiert, wohltemperiert.
Schön. Ich werde heute auch noch ein bisschen ihm einen Besuch abstellen.
Ist ja auch ein guter Gesprächspartner, hört einem gerne zu.
Ja.
Jedenfalls habe ich dann herausgefunden, also ich habe versucht, so ein bisschen in der deutschen Literatur herauszufinden, wo spielt das denn eine Rolle oder ab wann spielt das eine Rolle? Wir haben das selten vor, also früher war das nicht so ein Thema, ein Sujet, sage ich mal, ein Topos war das nicht so oft. Allerdings dann in der Romantik natürlich, also der Rausch als solcher, die ganzen Substanzen, die man da zu sich genommen hat.
Wie das zum Mädchen Beispiel, saß beim Biere, es seufzte lang und bang. Richtig? Heine?
Ja, das ist genau. Oder ist jetzt, bei E.T.A. Hoffmann einfällt. Hier zum Beispiel die Elixiere des Teufels, nicht wahr? Kann ja auch schon wieder eine Andeutung sein auf diverse Substanzen, die
auf bewusstseinserweiternde.
Auch die Sucht nach außergewöhnlichen Sinneseindrücken spielt da schon in der Romantik eine gewisse Rolle, nicht wahr?
Ja.
Die blaue Blume, nicht wahr? Vielleicht auch geradezu als Symbol für einen. Ja,
für einen, wie heißt er denn? Fingerhut.
Zum Beispiel, also giftige Pflanzen wurden da geköpft und dann in Schnaps eingelegt, zum Beispiel Wermutschnaps, nicht wahr? Absinth wurde da verabreicht. Also die haben sich alles Mögliche reingepfiffen damals.
Ja, die geben sich da die Hand, die grüne Fee und die blaue Blume.
Richtig, und auch also dann diese Sinneserfahrungen, um nahe des Wahnsinns zu kommen, um quasi gegen die Rationalität der aufgeklärten Welt so ein bisschen anzuschreiben und anzudenken.
William Burroughs auch.
Das ist dann Beispiel. Später allerdings auch. Naked Lunch, nicht wahr?
Richtig. Opium. Und so die ganzen Sachen.
Also das wäre zum Beispiel Romantik gewesen. Also diese, da kommen wir später nochmal, wenn wir über Sehnsucht sprechen, vielleicht nochmal dazu. Da überkreuzt sich das so ein bisschen.
Ja.
Aber die Suche nach dem Außergewöhnlichen führt unter Umständen dann auch in den Substanzmissbrauch hinein. Und dieser kann dann zu einer Abhängigkeit führen.
Finde ich schrecklich.
Und dann natürlich Naturalismus. Wieder von einer ganz anderen Warte heraus, weniger romantisiert, sondern die Darstellung von Alkoholkrankheit. Hier Gerhard Hauptmann zum Beispiel. Vor Sonnenaufgang.
Ja,
kennen Sie?
Kenne ich nicht.
Das ist schade.
Habe ich noch nicht.
Aber dabei. Da in dieser Zeit bildet sich dann so ein Begriff heraus, der nennt sich Entschuldigung, ich muss kurz nachdenken.
Sie können ja mal kurz nachdenken.
Ich wollte doch...
Es ist ein kurzer Text. Da können Sie kurz nachdenken.
Ja,
okay. Wollen Sie?
Na gut, also na gut. Dann, ja, ist klar. Dann hören wir einen Text und dann...
Sie können so lange hirnen.
Durchsuchen und stolpern lernen wir. Lernen und suchen, suchen und stolpern. Stolpern und suchen. Süchtige stolpern, suchen zur Szene. Suchen und lernen, stolpern. Und suchen, stolpern und fallen.
Ja, sehr gut. Jetzt ist mir der Begriff auch eingefallen.
Haben Sie gesucht?
Ich habe in meinem Kopf gesucht und habe herausgefunden, ich wollte über Armutstrinkerei sprechen.
Jetzt haben wir es.
Denn es ging ja in dieser Zeit auch um Industrialisierung. Sie wissen, Naturalismus, ja, da hat sich die Welt verändert. Es gab eine Arbeiterschicht und in dieser Zeit entspann sich auch die Frage, warum jetzt auf einmal plötzlich so viele Menschen so viel Alkohol trinken.
Ja.
Und es gab die Theorie, dass quasi das nach dem Determinismus quasi auch ein bisschen in der sozialen Umfeld quasi zu finden ist, die Ursache. Und Gerhard Hauptmann?
Können Sie es nochmal auf Deutsch sagen, vielleicht?
Ja, woher kommt der Alkoholismus, war die Frage damals.
Ja.
Weil die Leute an den Maschinen standen, nicht wahr, den ganzen Tag. Und wenn sie dann abends heimgekommen sind, haben sie plötzlich angefangen, ganz viel Schnaps zu trinken.
Ach so, also das ja, klar.
Verschiedene Menschen haben sich überlegt, warum sie das machen. Und die Dichter oder die Schriftsteller haben gesagt, das könnte vererbt sein oder auch an dem sozialen Umfeld liegen. Aber gleichzeitig hat sich ein Phänomen, dass die Reichen auch viel getrunken haben, auch quasi abgezeichnet. Und diese ganze Stringenz ist verloren gegangen in diesem Argument. Also
ja.
Da ist nicht der Fehler im System.
Dann wissen wir jetzt eigentlich auch nicht weiter.
Stimmt.
Ich habe Ihnen, Frau Meisendrath, etwas mitgebracht, ein Mitbringsel.
Ja.
Man sagt das ja im bayerischen Raum, sagt man Mitbringsel. Bei Ihnen zu Hause. Ich war nämlich in Frankfurt, wie ich schon erwähnt habe.
Ja, und was isst man da so?
Ich war hinterm
was
Bahnhof.
Was isst man so in Frankfurt?
Ich war da, ich habe mir mal die Gepflogenheiten angeguckt, was man da so konsumiert. Und ich habe mal etwas mitgebracht. Da können Sie jetzt mal probieren, wie das ist.
Ist das ein Hochhauskuchen vielleicht?
Jetzt schauen Sie doch mal. Also das gibt's doch nicht. Ich habe gesagt mit Streusel.
Aber aufs Hochhaus gehören doch keine Streusel, Herr Eisenbart.
Das ist wieder unglaublich.
Was haben Sie denn da? Ich sehe nichts vor Ihrem... Sie sind das ja auch noch in Plastik eingepackt.
Hier.
Ah, okay. Es ist ein...
Es ist ohne Streusel, das tut mir leid.
Das bin ich fast auch ein bisschen froh drum. Ja, also Essen kann ja auch Sucht sein, vor allem so Zucker und Fett, nicht wahr?
Ja.
Also der Zucker ist ja auch eine Substanz, die in unserem Körper Botenstoffe frei triggert.
Ja.
Die dann quasi dem Körper sagen, du bist cool.
Ja.
Und der Mensch, der dann das isst, möchte es dann immer wieder essen.
Ja, nicht nur das, es ist ja auch gerade die Verbindung Zucker und Fett.
Ja.
Das gibt's ja in der Natur gar nicht zusammen. Außer in der Muttermilch. Da kommt es vor und deswegen sind wir da so scharf drauf auf süß, Süßzeug. Schokoriegel.
Sehen Sie, das wusste ich nicht.
Grießbrei oder zum Beispiel diese leckeren, wie heißen die nochmal? Eis. Das ist deswegen, weil wir das...
Weil die Mutter mich auch immer so kühl ist, ne?
Ja,
deswegen mag man die so.
Genau, und das Gehirn sagt uns dann, ja, das ist doch mal was.
Gehen wir doch noch mal kurz ins alte Griechenland. Ich habe das Gefühl, wir haben da immer großen Spaß, uns mit den alten Griechen ein bisschen auseinanderzusetzen,
ja.
Weil die ja das Fundament gelegt haben für unsere Kultur auch und ja, für unsere Sendung vor allen Dingen.
Ja, die
Horaz
haben ja, genau.
zum Beispiel hat ja auch gesagt, Eisenbad und Meißendraht ist gut.
Ja.
Damals gab es allerdings noch kein Radio, deswegen haben die das in kleine Wachstäfelchen
genau.
reingeschrieben.
Ja. Mhm. Das war damals ein großes Rätsel, was er damit gemeint hat. Heute wissen wir es.
Damals war das ja auch noch nicht so verpönt, alkoholabhängig zu sein.
Ja.
Damals gab es Alkoholabhängigkeit ja medizinisch gesehen noch nicht so. Und er hat gesagt, Gedichte, die von Wassertrinkern geschrieben wurden, können nicht lange Gefallen erregen.
Ja.
Das war Horaz, hat das gesagt.
Aber war der Horaz nicht ein Lateiner?
Ja, der war ein Lateiner, stimmt. Ich wollte eigentlich von jemand anders erzählen. Ich wollte von Anakreon erzählen.
Ja.
Das war ein Grieche.
Der war in der Parallelklasse, der hat Griechisch.
Der hat auch sowas Ähnliches gesagt. Das waren so Buddies in the Geist.
Ja.
Der meinte zum Beispiel, viel besser ist es trunken, als tot am Boden zu liegen.
Naja, gut. Es gab ja auch...
Hat er gesagt.
Ja, es gab ja auch Zeitgenossen damals, die ihr ganzes Leben in einem Weinfass
richtig,
geschwommen sind.
Richtig.
Und die gesagt haben...
Diogenes.
Ich möchte mir auch gar nichts anderes vorstellen. Ich persönlich.
Mhm. Also, bei den Griechen gab es ja diese sogenannten Symposien. Kennen Sie die? Also Trinkgelage quasi. Man hat hauchdünne, flache Weinschalen genommen und hat den Wein gemischt mit Wasser, also eine Weinschorle quasi, hergestellt und dann noch gewürzt und hat den ganzen Abend dann getrunken und geredet vor allen Dingen.
Ja.
Also wie so eine, so ein bisschen wie bei Anne Will.
Ja.
Haben die Griechen dann Sachen verhandelt, während sie immer betrunkener wurden.
Ja, und die haben immer mehr reingefressen und sind dann nach Rom gelaufen zum Vomitorium. Das war nämlich das.
Ja, und dann haben sie das Übergeben hat da mit hineingehört. Das Symposion, nicht wahr? Das ist ein auch der Titel eines Werkes von Sokrates. Sokrates hat nichts aufgeschrieben. Ach, Herrgott, jetzt habe ich vergessen.
Frau Meisendrath.
Jetzt habe ich vergessen, wie das heißt. Meine Güte. Also,
wollen Sie noch einen Kaffee?
Ich weiß gar nicht, ob das gut ist, noch mehr Kaffee.
Ich weiß auch nicht genau, aber ich habe einen Text über
Kaffee. Die haben noch einen Text, dann schaue ich schnell nach und dann reden wir über das Symposion.
Ja.
Ein wichtiges Werk der Literaturgeschichte.
Ja, und da passen Sie mal auf, was das ist mit dem Kaffee. Beim nächsten Text.
Bin schon ganz wuschelig gerade.
Von Elmar Tannert. Viel Freude.
Jeden Abend dasselbe. Ich bin so müde. Aber ich kann nicht schlafen, nicht einschlafen. Das kommt vom Kaffee. Nein, das kommt nicht vom Kaffee. Kaffee trinke ich nur in der Früh. Den brauche ich. Sonst komme ich nicht in die Gänge. Heute früh war ich so müde. Viel zu wenig geschlafen. Und dann um 7 aufstehen, das geht nicht ohne Kaffee. 2 Tassen, schwarz. Das reicht dann auch erstmal. Dann komme ich ins Büro und im Büro läuft immer die Kaffeemaschine. Irgendjemand schaltet die immer ein. Frau Kramer schaltet die immer ein. Dabei trinkt die daheim auch schon Kaffee, genau wie die anderen. Aber trotzdem macht sie immer Kaffee für alle. Und dann bietet sie ihren Kaffee an. Kaffee, sagt die immer, dieses Kaffeemonster. Dabei heißt das Kaffee. Und ich sage jedes Mal, ja. Warum sage ich jedes Mal ja? Mir reichen meine 2 Tassen Kaffee am Morgen. Aber ich kann den anderen einfach nicht beim Kaffeetrinken zusehen. Jetzt sage ich selber schon Kaffee statt Kaffee. Kaffee heißt das. Morgen werde ich sagen, ich nehme koffeinfrei. Nein, das mache ich nicht. Sonst denken alle, ich bin herzkrank. Und außerdem, ohne Koffein hat der Kaffee gar keinen Sinn. Dann braucht man überhaupt keinen Kaffee trinken. Ohne Koffein hat der Kaffee keinen Sinn. Da gibt's doch ein Lied. Was hat der Kaffee für einen Sinn ohne Koffein? Das singt irgendein Österreicher, Peter Alexander. Quatsch, der war's nicht. Aber ein Österreicher war's. Nein, der Franz Morak auch nicht, aber natürlich ein Österreicher. Die trinken dauernd Kaffee. Aber das merken die gar nicht, weil die immer Melange bestellen. Und dann Einspänner, Franziskaner, kleine Braune, große Braune, ein Schalal Gold. Aber Kaffee bestellen die nicht. Deswegen können die Österreicher ruhig schlafen. Aber ich kann nicht schlafen, weil ich kein Österreicher bin. Dabei trinke ich Kaffee nur am Vormittag. Ab Mittag trinke ich keinen Kaffee mehr. Bloß einen Cappuccino nach dem Essen. Mit viel Milch. Sonst kann ich nicht schlafen. Ich schlafe eh immer so schlecht in letzter Zeit. Immer Termine. Termine jeden Tag. Alle sind so hektisch den ganzen Tag. Das kommt vom Kaffee. Nein, das kommt nicht vom Kaffee. Heißt das jetzt Kaffee? Oder Kaffee. Egal, ich kann nicht schlafen. Der Kaffee am frühen Abend, der ist gefährlich. Egal, ob er Kaffee oder Kaffee heißt. Aber ich habe am Abend gar keinen Kaffee getrunken. Bloß einen Latte Macchiato. Das ist gar kein richtiger Kaffee. Aber einen Kaffee trinken und dann gleich ins Bett. Das geht. Da merkt man nichts. Hab ich schon öfter gehört. Ja, das probiere ich jetzt aus. Ich stehe noch mal auf und mach mir einen Kaffee.
So, jetzt können wir einsteigen. Ich habe was super Relevantes dabei.
Haben Sie recherchiert?
Ich habe ja gerade gesagt, das Symposium, von wem wurde es geschrieben? Sie wussten es natürlich nicht, weil Sie sich nicht auskennen.
Ich kenne mich schon.
Also, Platon. Es geht um das Werk Symposion, also das Gastmahl von Platon, ein griechischer Denker, der uns beglückt hat mit vielen lustigen Geschichten.
Ja, gewusst hat das auch unser Anrufer Dieter aus der Redaktion Benjo und Fiddle. Vielen Dank für den Anruf.
Sie kriegen Ihr Wunschbuch aus der Sendung zugeschickt.
Genau.
Wenn Sie dranbleiben.
Bleiben Sie bitte.
In diesem Werk Symposion, da wird ein Symposion beschrieben, also wie ich schon gesagt habe, ein Gastmahl, bei dem sich betrunken wird und philosophiert wird. Und er hat da einige Gestalten quasi fiktiverweise zusammenkommen lassen und sich über das Thema Erotik quasi austauschen.
Hoppla.
Und Erotik, also im Sinne von Eros, nicht wahr? Also der Gott der Liebe, nicht wahr? Als Gegenstück zu Aphrodite.
Der Libido.
Und da steckt Abhängigkeit mit drin, an vielen Stellen. Eine Stelle zum Beispiel ist, also es wird sich quasi unterhalten, was ist Eros, wo kommt der her, was will der überhaupt von uns Menschen? Und Diotima erklärt uns, wie Eros entstanden ist, dieser Pfeile, Sie wissen schon, der pfeileschießende Gott, der die Leute verliebt macht.
Das ist Amor.
Ja, aber Eros ist die griechische Variante davon. Dieser kleine Butte mit seinen Pfeilen, er wurde quasi laut, also es gibt diesen Entstehungsmythos des Eros bei Diotima, erzählt das in diesem Symposium, dass die Göttin der Armut und der Gott des Reichtums quasi ihn gezeugt haben.
Almut.
Almut. Also wir haben Reichtum und Armut zeugen Eros. Und dieser Eros ist quasi Pendel zwischen diesen Extremen von Reichtum und Armut. Das heißt, er ist immer arm und ist auf der Suche nach dem Reichtum, weil er die eine Hälfte der Armut hat, aber gleichzeitig hat er auch Eigenschaften seines Vaters, dem Reichtum, geerbt, der quasi immer selbstsicher, voranschreitend und auch erfüllt ist.
Ja.
Und aus diesem Spannungsverhältnis bildet sich eine Abhängigkeit, nicht wahr? Also Eros, die Liebe, ist immer eine Abhängigkeit von zwei Personen, die sich suchen, aber nicht komplett vereinen können.
Und wo ist da jetzt der Dionysos?
Ich glaube, der hat die beiden betrunken gemacht vorher. Die Geburtsstunde von Aphrodite war das. Die wurde begossen auch mit einem viel Alkohol.
Ja.
Also Dionysos, unser Gott des Alkohols, hat die abgefüllt, Reichtum und Armut, und hat gesagt, die können jetzt miteinander schnackseln zum Beispiel.
Ja.
Und dann wurde geschnackselt und dann kam...
Sie müssen da immer ein bisschen lachen bei dem Wort, ne?
Wenn ich auf unseren Sendeplan schiele, dann wird mir schon ganz anders, wenn wir dann übers Schnackseln sprechen werden.
Ja.
Aber das ist jetzt nicht, wir reden jetzt über Sucht.
Richtig,
aber im Oktober. Verstehen Sie das? Ist das nicht faszinierend, dass Platon das schon so messerscharf analysiert hat, dass quasi auch Sucht etwas ist, was in diesen Polen zwischen erfüllt und unerfüllt schwingt?
Finde ich gut.
Also wenn Sie zum Beispiel süchtig nach irgendeiner Substanz sind, dann wollen Sie diese Substanz immer haben. Und wenn Sie sie haben, haben Sie aber gleichzeitig auch wieder das Bedürfnis, davon loszukommen.
Ja.
Und ich finde, diese Geschichte kann uns das quasi parabelmäßig veranschaulichen, also als Analogie quasi auf die Sucht. Dieses Suchen nach etwas, da steckt ja auch das Suchen drin.
Ja.
Suchen nach etwas, und wenn man es hat, dann hat man so viel und kann gar nicht davon loskommen und wünscht sich wieder, dass man wieder arm wäre. Also reich, arm, reich, arm, reich. Ist das nicht furchtbar? Also ich finde das furchtbar faszinierend, Herr Eisenbart.
Ich sag dazu nur ein Wort. Le Désir.
Ja?
Von Jacques Lacan.
Ja?
Der sagt, dass das so ist. Ich glaube, der hat den Platon sich abgeschrieben.
Ja.
Das ist wahrscheinlich ein Plagiat. Und das prangere ich an hiermit. Schmeckt Ihnen der Kaffee?
Ja, ist lecker. Aber auf Kaffee. Dem Symposium passiert noch mehr zum Thema.
Ja.
Das kennen Sie bestimmt. Kennen Sie die Kugelmenschen?
Jetzt kommen Sie mit den Kugelmenschen.
Ja, kennen Sie die Kugelmenschen?
Nein.
Ach komm, die müssen Sie kennen. Die sind lustig.
Sind es die Dicken in der Gesellschaft?
Herr Eisenbart, auf diesem Festmahl tritt noch eine andere Person auf und erklärt, was Eros ist. Der bringt ein Gleichnis.
Ja.
Und der erklärt, wie die Menschen früher aussahen. Sie waren Kugelmenschen, Herr Eisenbart. Kugelmenschen.
Kugelmenschen.
Kugelmenschen, Sie müssen sich vorstellen, eine Kugel aus Mensch.
Ja.
Mit 8 Gliedmaßen, also 4 Armen und 4 Beinen.
Ja, natürlich.
Und 2 Köpfen. So waren die Menschen ursprünglich, sagt dieser Komödiendichter in dem Symposium. Und er erklärt uns, was das bedeutet für die Liebe. Es gibt nämlich Menschen mit 2 männlichen Köpfen und Menschen mit 2 weiblichen Köpfen und Menschen mit einem männlichen und einem weiblichen Kopf, die rollen durch die Welt als Kugeln. So.
Ja.
Ist ja erstmal lustig, oder? Stellen Sie sich das mal vor, wenn alle Menschen Kugeln wären und dann rollen würden. Und irgendwann sagt Zeus, also der Göttervater, ja, das ist nicht so schön. Das gefällt mir nicht, dass die da immer rumrollen.
Ja.
Die bleiben ja nie stehen. Das kann ja nicht wahr sein.
Ja.
Außerdem haben wir ein Problem. Die sind sehr teuer in der Herstellung, diese Kugelmenschen.
Ja.
Und ich hätte gern mehr Menschen, aber würde gern weniger zahlen.
Also so quasi Quantität über Qualität.
Und dann sagt er, schneiden wir die mal auseinander. Es kann ja nicht sein, dass sie...
Ach so.
So, schneide die auseinander und näht die zusammen und deswegen haben wir Bauchnäbel, weil das ist quasi die Naht in der Mitte, wo das zusammengehalten wird, der ganze Kladderadatsch.
Ach so.
Seitdem sind die Menschen quasi immer nur auf der Suche nach ihrem Gegenstück.
Ja.
Nicht wahr? Also es gibt Männchen, die Männchen suchen,
ja.
Weibchen, die ihr Weibchen-Gegenstück suchen und es gibt nur einen Moment in dem Leben dieser Kugelmenschen, der Geteilten, in dem sie dann wieder sich voll und richtig fühlen.
Auf der Single-Party.
Jedenfalls dieses Bedürfnis, sein Gegenstück zu finden, das ist doch auch eine Art Sucht, eine Suche, eine Suchtsuche, eine Sehnsucht auch.
Ja.
Ist das nicht auch ein schönes Gleichnis? Das ist immer, da fühlt man sich so, wie wenn Jesus irgendwas sagt, das ist auch immer irgendeine komische Geschichte. Ist nicht sehr unkonkret. Würde ich nicht kaufen.
Das haben Sie sehr schön ausgedrückt, Frau Meisendraht.
Das mal hinein in Platons Idee von Sucht und Abhängigkeit. Wir sind alles halbe Kugeln.
Also,
spannend.
Wenn mir das jemand sagen würde auf der Straße, dass ich eine halbe Kugel bin, dem würde ich aber was erzählen, dem Haderlump. Das finde ich eine Unverschämtheit.
Mit genug Wein geht das vielleicht.
Der nächste Text ist von Hanne Mausfeld, eine Debütantin, bei uns zumindest. Sie hat schon viele Texte geschrieben, aber endlich auch für diese schöne Sendung bei Radio Z. Hanne Mausfeld mit ihrem Text über Sucht kommt jetzt. Bitte schön.
Gestern waren sie noch nicht da, bestimmt 10. Riesig und knallrot und frischweiß, immer das Gleiche mit mir. Einen kleinen Brocken verspeisen, was würde es mit mir machen, aber... Welche Dosis? Wissen möchte ich's gern. Wenn die Pilze so schießen, dann sind gewiss auch die essbaren Pilze in Fülle vorhanden und Irene ist in Urlaub und ich kann nicht ernten. Immer nehme ich mir vor, mit ihr zu gehen, aber ich schreibe lieber noch. Lieber mache ich Musik oder spiele mit Sprache herum, schon wieder so ein scheiß Bremsenviech. Dass es immer weniger Insekten werden, merke ich auch nicht. Heute muss ich unbedingt anfangen, weiß noch nicht, was ich zur Heimat sagen soll und bis zur nächsten Woche muss ich was Brauchbares geschrieben haben. Will! Überall Pilze und ich kenne keinen, aber die Urgroßmutter... Ich sollte schneller gehen und auf meine Füße achten, von der hinteren Fersenmitte den Fuß leicht nach außen positionieren und abrollen. Das stärkt die Innenmuskeln und ist gut gegen X-Beine. Mutter hatte X-Beine und musste operiert werden. Jetzt bin ich schon am Kreuzfeier und weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin. Urgroßmutter haben wir oft in Ronsdorf besucht, unterm Dach ein Stübchen. Da lebte sie ganz normal. Was war damals normal? Ihr Haus und die Bandwerkstube verbrannten, ausgebombt. Sie hat bei uns gestopft und beim Einschlafen mit mir gespielt. Wer zuerst eingeschlafen ist, ruft P. Vielleicht war das meine Heimat. Und dann haben wir uns beide kaputt gelacht. Atmen, tief atmen und große Schritte. Mal wieder so ein Tag, da lässt mich die Familie nicht los. Alles wegen der Schreiberei über Heimat. Heimat ist eigentlich die ganze Welt. Gleich bin ich bei den Fliegenpilzen. Ich werde sie genau zählen. 19 Pilze, wie man sich doch vertun kann. Vorher dachte ich, 10 wären schon viel. Man muss eben immer genau sein, auch mit den Worten und den Wörtern. Vor allem, wenn man sie schreibt und drucken will. Wahrscheinlich täuscht man sich öfter, als man denkt. Neulich habe ich gelesen, dass man von Fliegenpilzen nicht sterben kann.
Frau Meisendraht, geben Sie mir mal ein E.
E.
Also, ja, weiß ich nicht, ob das stimmt. Welcher Akkord gefällt Ihnen denn gut?
D ist schön, zum Beispiel. D und G. Das ist doch... Ja. Ja.
Genau. Der Song und Ganz, wem die Stunde schlägt, das ist unsere beliebte Rubrik, in der wir immer Freunden dieser Sendung ein Denkmal singen, die leider von uns gegangen sind. Finden Sie doch heraus, um wen es heute geht.
Fitzgerald Asmussen, Fitzgerald Asmussen, du hast erzählt jeden Tag, wie lustig du bist. Fitzgerald Asmussen, woher nimmst du deine Musen, kleine Anekdoten dir auszudenken und alle lachen? Und dein größter Witz, 200 Seiten auf 8 Pixel Größe. Keiner bist so wie du. Du Witze-Gott, du Witze-Lichtgestalt, du Witze-Nationaltrainer. Alle haben von dir abgeschrieben, wenn sie was Lustiges sagen wollten. Zum Beispiel.
Kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper, was machst du denn für ein langes Gesicht?
Eisenbart, fragen Sie mich mal, oder sagen Sie mir mal, dass ich so viel trinke.
Frau Meisendraht, Sie trinken aber viel zu viel.
Ach was? Das meiste verschütte ich ja.
ist der junge Mann bei der Musterung. Und der Militärarzt sagt so, junger Mann, Sie müssen aufhören, an sich rumzuspielen. Dann sagt der junge Mann, ach so, ich dachte, das ist ganz normal, das machen alle. Und dann sagt er, ja, aber ich kann Sie versuchen, wenn Sie jetzt... Also ich hab gemeint, Sie sollen jetzt aufhören. Und dann sagt er so, ach, das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, Sie meinen das so generell. Ich muss aufhören. Wenn das natürlich gesundheitliche Folgen hat, dann mache ich das auch. Das ist überhaupt kein Problem. Sie müssen es mir nur sagen. Ich würde übrigens gern zur Luftwaffe gehen. Da sagt der Arzt, dafür sind Sie gar nicht geeignet, weil da müssen Sie sehr konzentriert sein und vor allem nicht eine Brille aufhaben.
Solo auf der Ukulele. Zau dir jetzt!
Mäßigen Sie sich, Frau Meisendraht. Das ist.
Das war ein
wir
Lied.
Haben jetzt so eine schöne Stimmung hier
ein Lied
hineinbekommen.
Für einen großen Literaten auch.
Ja, ich frage mich auch, ob mir auch so eine Mütze stehen würde, wie die von dem Herrn Asmussen.
Ja, stimmt, ja. Hat der nicht auch immer so eine Kette? Ich weiß gar nicht. Das ist mir so Karneval, aber das wird ja jetzt vielleicht verboten dieses Jahr, Herr Eisenbach.
Mit Karneval, ne?
Ja, mit Karneval.
Spahn also, hat es abgesagt.
Spahn hat gesagt, wir müssen...
Wir müssen... Frau Meisendraht, Da haben Sie sich jetzt aber einen kleinen Jokus aus dem Rippenlaus rausgeleiert.
Wir müssen diesen Karneval jetzt vielleicht im Radio feiern auch.
Ja, vielleicht sollten wir im Dezember eine Sendung über das Thema Karneval machen. Das wäre vielleicht eine schöne Idee. Genau, also Jens Spahn hat gesagt, wir müssen den Spaßgürtel enger schnallen. Da Asmussen nicht mehr da ist, müssen wir
Karneval absagen.
Wir haben keine Witze mehr.
Fips Asmussen war ja eigentlich so im Maschinenraum der Bundesrepublik so der Kohlschaufler der guten Laune, das mal auf eine stimmige Analogie zu bringen.
So hat es einmal die FAZ in einer Theaterkritik geschrieben und das ist ja auch schön, dass er uns so in Erinnerung bleibt. Das ist wirklich...
Ja.
Nein, aber wir möchten uns auf keinen Fall, soll das den Anschein machen, dass wir uns lustig machen über Fips Asmussen, aber ich glaube, er hätte es gewollt, dass wir auch ein bisschen
lachen.
Ja. Nicht über ihn, sondern mit über ihm. Das Leben.
Nee, jetzt auch nicht mehr mit ihm.
Ja, schwierig. Aber es ist, wir reden uns um Kopf und Kragen und ich muss wirklich sagen, an dieser Entscheidung von Jens Spahn sieht man auch wieder, dass die Deutschen vor allem süchtig, das ist ja auch im internationalen Raum bekannt, süchtig nach guter Laune sind. Der deutsche Humor ist ja sehr berühmt, auch in anderen Teilen der Welt. Da freut man sich immer, wenn man an die Deutschen denkt, dann denkt man an herzliches Lachen, an großartige Wortspiele.
Ja, an Pappnasen zum Beispiel. Ja. Bütten, nicht wahr? Bütten, Papier, toll. Also gute Herstellung, gute Qualität.
Und auch. Da stehen dann die Witze, aber in Alexandriner Form drauf.
Richtig, richtig, toll. Richtig. Und die werden ja auch, die werden ja mit Fachkräften auch zusammengeschraubt.
Ja.
Auch mit Robotik, mit deutscher Robotik, mit Maschinen werden das zusammengeschraubte Witze.
Ja.
Und das soll uns erstmal jemand nachmachen.
Genau.
So schöne Witze
so
zu fabrizieren. Ja, hoffentlich kommen da nicht irgendwelche, spionierenden Menschen von draußen her
und
fotografieren unsere Witze ab.
Unsere Witze,
und bauen die dann selber nach. Nein, das wollen wir nicht.
Nein. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich sagen, dass man an dieser Entscheidung und der Berichterstattung und auch am Internet jetzt auch sehr gut ablesen kann, dass die Deutschen ja süchtig nach Humor sind.
Ja.
Das kann man wohl
also
sagen.
Also gerade Humor ist gerade, wenn man sich so durch die Zeitungsspalten guckt,
ja.
Es geht eigentlich immer nur um Witz, um Humor,
ja.
Um Kabarett.
Ja, um Sauflieder,
ja.
Die sehr lustig sind. Zum Beispiel.
Um irgendwelche Kunstfiguren sind im Thema zurzeit gerade.
Ja.
Also da tun sich die Deutschen nicht schwer, auch weiß ich nicht.
Auch einfach mal alles zu vergessen, einfach mal loszulachen, so aus heiterem Bauch.
Ja, also da kann man, da haben Sie recht, Herr Eisenbart. Der Witz in Deutschland 2020, der deutsche Humor, dem geht's blendend. Kann ich mal an der Stelle sagen.
Ja, herzlichen Glückwunsch Stelle an den deutschen Humor. Hier kommt ein sehr humorvoller Text, der sich mit dem Thema der Wegwerfsucht beschäftigt. Und er ist von Theobald Fuchs, bitte sehr.
Die Leute, bei denen ich meine Kindheit verbrachte, waren süchtig. Hochgradig süchtig. Nach Wegwerfen. Sie warfen ständig weg, was sie schon besaßen, um sich neue Dinge anzuschaffen. Meine früheste Erinnerung ist, dass ich mich abends aus dem Haus schlich, um im nahen Wald ein Loch zu graben. Darin, unter einer dicken Schicht aus Nadeln, Laub und Moos, versteckte ich meinen Lieblingsteddy. Als ich aufblickte, standen sie bereits da und beobachteten mein Tun. »Was machst du?« fragten sie. »Ich habe Angst, dass jemand meinen Teddy wegwirft.« »Ach so«, sagten sie, »den alten Teddy«, und brachten mich nach Hause. Am nächsten Tag war der Teddy. Sie hatten halt nicht anders gekonnt, die Sucht war eben stärker gewesen als sie, und es musste zwangsläufig dahin kommen, dass ich, wenn man so will, eine Co-Abhängigkeit entwickelte. Ich entwickelte einen Zwang, Dinge für immer aufzuheben. Seltsam war, dass die Frau niemals den Mann fortschickte und der Mann niemals die Frau. Sie waren das Einzige in ihrem Leben, das sie nie gegen etwas Neues austauschten. Das mag untypisch erscheinen, gar nicht zum sonstigen Gebaren passen, aber es wird wohl ein Versehen gewesen sein, ein gewöhnlicher Fehler. Denn auch beim Wegwerfen passieren Fehler. Auch beim Wegwerfen gibt es eine Art blinder Fleck, zum Beispiel in Gestalt eines Ehegesponses. Doch darauf wollte ich mich nicht mehr verlassen. Ich beschloss mit sehr jungen Jahren, absolute Kontrolle über die Gegenstände in meinem Besitz zu gewinnen. Ich lernte, das, was mir wichtig war, so gut zu verstecken, dass es niemand anderes mehr finden konnte. Die Eichhörnchen wurden meine Vorbilder, wie besessen studierte ich ihre Tricks. Das ging so weit, dass ich genau wie diese dämlichen Nager manchmal meine eigenen Verstecke nicht mehr wiederfand. Keine Ahnung, wie viele meiner Spielsachen noch heute dort draußen im Wald, gut verpackt und sorgfältig geschützt in der Erde, darauf warten, dass ich sie abhole. Die Kleidung, die ich mochte, lagerte ich bei einem Freund. Morgens, auf dem Weg zur Schule, machte ich kurz Station bei ihm, zog meine alten Lieblingsklamotten an und ließ die neuen Sachen, die ich beim Aufstehen neben meinem Bett vorgefunden hatte, tagsüber dort. Ein einziges Mal noch gelang es der Frau, die wir spaßeshalber Mutter nannten, eines meiner liebsten T-Shirts zu entsorgen. Ich hatte es nur kurz ausgezogen, um im Keller die Kohlen zu wenden, was reihum jeden Monat einer von uns zur Aufgabe hatte. »Wo ist mein T-Shirt?«, fragte ich sie, als ich mir den schwarzen Staub vom Körper gewaschen hatte. »Ach, dieses hässliche alte T-Shirt, was ist das schon im Angesicht der Ewigkeit? Sei froh, du kannst dir jetzt ein neues kaufen.« »Ich fasse es nicht«, schrie ich, »es war mein Lieblings-T-Shirt von meiner Lieblingsband. Es hat mir meine Lieblingsfreundin zu meinem Lieblingsgeburtstag geschenkt. Noch keine 5 Lieblingsjahre alt, das kann man doch nicht wegwerfen.« »Ach komm, vergiss den alten Kram, niemand will den alten Kram, der alte Kram belastet einen doch nur. Den alten Kram muss man wegwerfen, ich freue mich für dich.« Damit endete unser letzter Streit. Ich konnte sie mit Argumenten nicht mehr erreichen. Sie hatte sich in ihren Wahn eingesperrt, in dem alles, was nicht neu war, sofort weggeworfen werden musste. Den Schlüssel zu ihrer Welt hatte sie wohl ebenfalls nach dem ersten Gebrauch zum Altmetallhändler gebracht. Von nun an machte ich keine Fehler mehr. Ich besorgte mir alle Gegenstände, die ich zum Leben brauchte, und trug sie ständig in einem Tresor bei mir, den ich mit einer Kette an meinem Bein befestigte. Sogar einen Teller und ein Glas führte ich mit mir, sorgfältig in einen alten Teppich eingewickelt. Ich wurde sehr stark. Der Stärkste in meiner Klasse wurde ich, da es keine Sekunde gab, in der ich nicht all meinen Besitz mit mir schleppte. Dahingegen sie, die Frau, sie kochte und warf nach dem Essen alles Geschirr einfach auf den Boden. »Hoppla«, rief sie, »alles kaputt! Wie schön! Dann können wir uns endlich etwas Neues kaufen!« Dann zogen sie los, sie und ihr Mann, und kauften ein. Glücklich kamen sie nach Hause zurück, schwer beladen mit dem neuen Zeug. Die Sucht war es, die sie dazu zwang. Sie konnten eigentlich nichts dafür und niemand half ihnen. Solange sie funktionierten, solange sie damit durchkamen, so lange war es für die Gesellschaft in Ordnung. Und die Behörden sahen bewusst in eine andere Richtung. Und als ob das nicht schon genug gewesen wäre. Später, als ich schon ausgezogen war, traten sie einer Partei bei und wurden erfolgreiche und angesehene Politiker. Als ich 16 wurde, verkündete ich im Kreis der zahlreichen Leute, die in jenem Haus versammelt waren, dass ich ausziehen würde und dass ich eine Lehre als Restaurator beginnen würde. Der Lehrherr hätte eine Gesellenwohnung voller alter Möbel für mich, erklärte ich und verabschiedete mich. Nicht überschwänglich, aber auch nicht unhöflich knapp. »Wie schön«, rief die Frau, die mich jeden Morgen geweckt hatte, damit ich rechtzeitig in der Schule saß. »Ein Esser weniger, dann können wir uns ja noch einen neuen Hund anschaffen, sobald wir den alten ins Tierheim gebracht haben. Jetzt gleich.« Der Hund kapierte sofort, was los war, verkroch sich unter dem Sofa. Natürlich half ihm das. Nicht im Geringsten. Einmal noch kehrte ich zurück, da ich für eine Bewerbung ein altes Schulzeugnis brauchte. Ich hatte zwar wenig Hoffnung, vielleicht, so dachte ich, machen sie bei offiziellen Dokumenten eine Ausnahme. Nun, was soll's, hatte ich doch schon vor einiger Zeit einen sehr geschickten und dabei überaus preisgünstigen Fälscher kennengelernt, der mir dann weiterhalf. Immerhin erfuhr ich angelegentlich des Besuchs, dass die Leute, die mir im Rahmen ihrer Sucht Obdach und Nahrung gegeben hatten, bei den letzten Wahlen einen großen Sieg errungen hatten. Sie waren Bundeskanzler-Ehepaar geworden. Ihr Erfolg gründete darauf, dass die Verwaltung und Parlamente massiv ausmisteten. Sie warfen alte Gesetze genauso weg wie alte Beamte. Ganze Ministerien flogen auf den Kehricht, jahrhundertealte Strukturen in Verwaltung, Parlament, Justiz, alles wurde hinausgeschmissen und nagelneu angeschafft. Das brachte ihnen anfangs große Sympathien ein. In den ersten Monaten war die Bevölkerung hellauf begeistert von ihrer Arbeit. Eine regelrechte Welle des Ausmistens schwappte durchs Land. Vor den Städten wuchsen Müllberge höher als das Ulmer Münster und an etlichen Orten halb so groß wie das Saarland. Doch wie das mit Süchtigen ebenso ist, sie konnten nicht mehr aufhören. Sie machten sich daran, Bahnstrecken und Flughäfen, Wasserwerke und Krankenhäuser, Sozialwohnungen und die Polizei wegzuwerfen. Das hatte nichts mehr mit freiem Willen zu tun. Sie verloren vielmehr die Kontrolle, so wie ein Autofahrer, der bei 200 Stundenkilometern das Lenkrad abbeißt und zum Fenster hinausschleudert. Sie waren kurz davor, wirklich alles wegzuwerfen. Den Himmel, die Erde, die Menschen, Tiere und Pflanzen. Und so wäre die ganze Welt beim galaktischen Schrotthändler gelandet, wenn sie nicht im letzten Moment, wirklich nur wenige Augenblicke, ehe sie die Existenz alles Seienden sowie die Nicht-Existenz alles Nichtseienden ausgelöscht hätten, innehielten und erkannten, dass ihr Werk nur dann vollendet und zum Abschluss gebracht werden konnte, wenn sie sich selbst zum Schrott bringen würden. Da gingen ihnen die Augen auf, wie einem das Land verschlingenden Drachen, der alles gefressen hat, außer dem eigenen Schwanz, und während er daran schnüffelt und ein- oder zweimal abschleckt, begreift, dass es jetzt vielleicht genug ist und er dringend eine Dusche bräuchte, was sich bei Drachen allerdings häufig als schwieriger als gedacht darstellt. »Gut ist's, oder?« fragte sie, und der Mann, den wir spaßeshalber Vater gerufen hatten, antwortete mit denselben Worten. »Ja, gut ist's«, sagte er und nickte mit dem Kopf und nahm ihre Hand und ging zusammen mit ihr los Richtung Sonnenuntergang, der aber auch ein Sonnenaufgang gewesen sein könnte, so genau kann man's auf dem Foto nicht erkennen. Und von da an waren sie geheilt und befreit von ihrem Zwang und lebten wie wir alle als ganz gewöhnliche Messis noch ein paar Jahre vor sich hin, auf zwei Zimmern, Küche, Bad im vierten Stock, zwischen Kisten und Möbeln, zwischen Kleidern und Elektroschrott, bis sich auch für sie das Schicksal erfüllte und sie den Ruf an der Tür hörten. »Lassen Sie mich durch, verdammt nochmal, ich bin doch die Person von der Entsorgungsfirma.«
Ich wollte kurz über Sucht und Konsum reden, denn das zieht sich durch die zeitgenössische Kapitalismuskritik.
Und jetzt wird's aber, jetzt gehen wir in die Substanz, Frau Eisenbart, also, das merke ich schon.
Sie haben ja mal wieder heute wenig Input bisher. Oh, jetzt spucke ich ja auch noch.
Ja, gut, dass wir hier diesen Plexiglas-Schutz
also,
haben.
Also, ist Ihnen, man fällt ja auf, in unserer Gesellschaft, die Sucht kam ja, die Suchtkrankheit wurde zumindest beschrieben, wie ich eingangs schon erwähnt habe, in der Industrialisierung, also auch in der Kapitalisierung. Und auch Marx hat sich ja profiliert mit dem Begriff Opium fürs Volk, also Religion ist Opium fürs Volk, nicht wahr?
Ja, das hat er bei William Burroughs abgeschrieben.
Wahrscheinlich. Also auch er, wenn er sich Gedanken macht über das Kapital, sagt er etwas wie ein Mittel, um die Menschen abzulenken, die Füße stillzuhalten, das ist wichtig. Und er hat jetzt wenig Fantasie bewiesen, weil ihm nur die Religion eingefallen ist, die ja jetzt kein Suchtstoff per se ist.
Ja.
Aber Opium als Beispiel.
Wobei, es gibt ja diese schönen Weihrauchfässchen und da ist ja auch Drogen drin.
Ja, das stimmt.
Ja,
Und Wein trinkt man ja dann auch in der Kirche manchmal zusammen.
Genau, und Brote gibt's.
Brote.
Das ist ja auch was wert.
Ja, stimmt.
Die Fische haben sie irgendwann
jedenfalls, also Konsum, Kaufsucht gibt's ja auch. Also alles, was Sucht ist, ist irgendwie immer von Stoffen abhängig, die uns durch Konsum entführen oder aus der Welt ziehen, aus dieser kalten, grauen Welt, die wir da Welt nennen.
Genau.
Und immer wieder kommt man im Prinzip auf den Spätkapitalismus, nicht wahr? Die Drogen, die genommen werden, spiegeln auch ein bisschen die Gesellschaft wider, zum Beispiel Crystal Meth.
Ja.
Ist auch die Frage, warum nehmen wir das, also warum nehmen so viele Menschen momentan gerade
Kennen Sie jemanden, der das nimmt?
Achso, nee, persönlich nicht. Nee,
ich auch nicht.
Aber ich habe mal so einen Videofilm gesehen, wo ein Lehrer anfängt, sich das zu brauen quasi. Aha. Ja. Nicht sich selber, sondern weil er
so in einer ohne Lizenz.
Ohne Lizenz quasi fängt er an, erst mit Streichhölzern abzukratzen.
Ja.
Richtig. Und dann später werden es ganze Streichholzschachteln, die er abkratzt.
Nein.
Und alles nur, weil er in einer Gesellschaft lebt, in der er sich nicht genug Geld hat.
Ja.
Oder
um sich selber zu kaufen.
Um sich selber zu heilen. von was anderem. Das
von
ist aber dann,
Kapitalismus.
Ja, richtig. Also, es ist schwierig.
Das ist eine schöne Geschichte.
Dann ist
Geschichte.
Er dann in Unterhose auf einmal und schmeißt eine Pizza auf dem Vordach.
Was?
Also, es passiert einiges, alles nur wegen Kapitalismus.
Das ist, weil der Marx gelesen hat.
Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Also, hören Sie mal, Frau Meisenrath.
Das hat das sehr schön veranstaltet. Da ging es jedenfalls, glaube ich, um Crystal Meth.
Ich finde, das ist keine schöne Geschichte.
Aber wenn man sich in den USA lebt, ist das sehr schwierig. Das ist ja eine hochkapitalisierte Gesellschaft, nicht wahr? Und da passieren dann so traurige Sachen.
Ja.
Wie zum Beispiel, dass wir gerade vor mehr als einem Jahr, aber der Präsident der USA den Notstand ausgerufen hat, weil so viele Menschen opiumabhängig sind.
Ah, ist das so?
Ja, weil die Ärzte das gerne verschreiben, weil das natürlich den Schmerz lindert.
Diese Band. Ach so,
die amerikanischen Ärzte. Und damit wird dann quasi, man kann Geld drucken damit, mit dem Opium.
Ja.
Und das hat dazu geführt, dass jetzt ganz viele Menschen abhängig sind. Und da sieht man auch, da ist der Kapitalismus auch im Spiel.
Also ist der Kapitalismus schuld.
Der Kapitalismus, könnten wir vielleicht als kleinen Schlussstrich ziehen, ist schuld an fast allem.
Das heißt, Frau Meisenrath, wenn wir keinen Kapitalismus hätten, dann gäbe es auch keine Süchtigen.
Das steht aus zu beweisen.
Ich möchte Sie da jetzt festnageln. Wenn Sie schon so steile Thesen aufstellen und hier mit Lacan.
Sie haben Lacan ins Spiel
gebracht. Ja, ich habe Lacan. Laocoon haben Sie halt ins
Spiel gebracht. Es gibt noch eine andere Theorie, worüber wir mal reden können. Das ist, es könnte sein, dass Luther schuld ist.
Ja, natürlich.
Also, beziehungsweise Luther ist dran schuld, wie wir die Süchte sehen. Denn ist Ihnen schon mal aufgefallen, es gibt ja viele Suchtstoffe, die bei uns zu... Also Sie haben hier gerade Kaffee eingeschüttet, nicht wahr?
Ja.
Da kann man ganz schön süchtig von werden.
Ja.
Tee kann man ganz schön süchtig von werden. Der ist lecker.
Hat Ihnen Zigaretten auch geschmeckt?
Ja, der war auch lecker. Also auch Zucker, nicht wahr? Also alles, was jetzt lecker ist, macht süchtig. Und ich weiß nicht, wie weit Sie sich mit Soziologie auskennen.
Ja, gut.
Was fällt Ihnen zur protestantischen Ethik ein?
Gibt es?
Max Weber.
Ja,
ein sehr guter Nachname.
Guter Nachname, ja.
Sehr guter Nachname.
Ja.
Kann ich nur empfehlen, wenn Sie Ihr Kind bekommen, dass Sie es vielleicht auch Max Weber nennen.
Ja.
Dann hat es einen guten Start ins Leben.
Ja, der Nachname ist...
Vor allem der Nachname ist sehr hübsch. Also so ein schöner Name. Jedenfalls, es ging darum, protestantische Ethik, nicht wahr? Da geht es immer um Arbeitsmoral.
Ja.
Also... Ein guter Christ ist einer, der viel und tüchtig ist und sich wenig Rausch zum Beispiel zuführt.
Aha.
Das unterscheidet ja die protestantische Ethik auch von der katholischen Ethik.
Ja.
Also im Katholizismus darf man sich mal ruhig die Kante geben. Der Evangelier ist so verkorkst, dass er sagt, nein, das mache ich nicht, weil das ist nicht gut. Finde ich nicht gut, sollte nicht sein, ich arbeite lieber.
Ja.
So. Und in dem Zusammenhang wird quasi die Trunkenheit als Laster gesehen und... das Ganze ist, Alkohol ist schlecht, auch Marihuana ist, wenn man sich das zuführt, auch nicht gut, dann hat man keine Lust mehr zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob Sie haben Sie schon mal, nicht wahr, sich einen kleinen Dübel zwischen die Kiemen geschoben?
Naja, bei uns hieß es damals noch anders.
Wie hieß das? Tobak?
Eine Panzerschokolade.
Ah, das ist ja wieder was anderes.
Ach so.
Ich rede jetzt von Tobak, von Marihuana.
Ach so. Nein, da habe ich keine Erfahrung.
Also ich habe gehört, dass man dann etwas schläfrig wird und vielleicht redet, aber halt auf jeden Fall nicht an der Maschine stehen wollen würde und Autos zum Beispiel zusammenschrauben.
Ja.
Aber Kaffee zum Beispiel.
Ja, das wusste ich natürlich.
Wenn Sie zum Beispiel in einem zeitgenössischen Büro stehen, da ist die Kaffeemaschine, ist dann immer auf so einem Samt unter Bezug. Kissen, sitzt die, schnurrt den ganzen Tag und wird gestreichelt und manchmal kommt hinten aus der Kaffeemaschine, wenn sie gut gestreichelt wird und gut schnurrt, kommt Kaffeebohnen raus.
Ah ja.
Ja, und das heißt, das sagt schon viel über die Arbeitsmoral aus. Also Kaffee ist eine arbeitsfördernde Droge und deswegen ist sie in unserer Gesellschaft auch nicht so verpönt.
Ja.
Aber nur so viel dazu, Kaffee ist ja prinzipiell eine arbeitsfördernde Droge.
Ja.
Alkohol nicht. Da ist man nicht mehr so da Und Marihuana auch nicht. Also das wollte ich nur mal sagen. Da sehen Sie, das hat mit Kapitalismus was zu tun.
Ja.
Weil es natürlich dem Kapitalismus förderlich ist, wenn die Leute eher nach Kaffee süchtig sind als nach...
Ich kriege schon steifen Hals von vielen Nicken.
Ja, Sie sagen auch sehr wenig. Ich hätte jetzt eigentlich, Sie hatten ja normalerweise immer sehr geistreiche Einwürfe.
Nein, das ist sehr interessant. Ich höre Ihnen gerne zu.
Ach so, aber das ist so eine Herleitung. Das ist so eine Herleitung, warum, wer, welche Substanz bei uns wie bewertet wird in unserer Gesellschaft. Und wenn Sie sich umschauen, so ist es ja.
So ist es doch.
So ist es doch.
Ja, und so ist es doch auch wirklich.
Das ist aber auch nur, das hat der Max Weber. Also das wollte ich nur mal sagen. Ich halte mich hier raus in Bewertungsform.
Sehr gut.
Ja.
Hier kommt ein Text von Margret Bernreuther. Auch sie hat über Müll geschrieben. Und ja, ich fand das sehr interessant, dass verschiedene Texte zum Thema Müll da waren. Dabei war das Thema gar nicht Müll. Aber dieser Text ist ein eigenständiger Text und wir sind stolz, dass er da ist. Margret Bernreuther, bitte sehr.
Mit dieser Art von Einsätzen hatte ich wirklich meine Probleme. Aber sich drücken ging nicht. Sind wir mal ehrlich. Niemand aus unserer Truppe hat Lust auf so einen Einsatz. Der Ablauf ist in der Regel immer der gleiche. Ein Nachbar ruft an und beschwert sich wegen eines schlimmen, bestialisch alle Alarmsignale weckenden Geruchs aus der Nachbarwohnung. Natürlich sind da auch manchmal so Scherzbolde dabei, die anrufen, um sich über die Kochgerüche der arabischen Nachbarn aufzuregen. In so einem Fall gibt's dann gern mal eine Anzeige wegen grundlosen Rufens der Polizei. Am heutigen Fall zeichnete es sich aber schon ab, dass wir es mit einer gerechtfertigten Anzeige zu tun hatten. Die Wohnung war uns zumindest nicht unbekannt, zumindest die vermeintlichen Bewohnerinnen. Die beiden Schwestern hatten schon mehrere kleine Anzeigen bei uns im Computer wegen kleinerer Delikte, kleinere Diebstähle, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Die Nachbarn hatten uns informiert, dass aus der Wohnung ein furchtbarer Gestank zu vernehmen sei. Klingeln und Klopfen hätten nichts gebracht.
Die Polizei kann eine Wohnung gegen den Willen des Inhabers nur betreten, wenn dies zum Schutz eines Einzelnen oder des Gemeinwesens gegen dringende Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist.
Gefahr in Verzug. Umgangssprachlich. In diesem konkreten Fall die Sorge der Anwohner, dass jemand in der Wohnung gestorben ist. Ich bezweifle das. So schnell stirbt man nicht. Trotzdem müssen wir hin und mein Kollege und ich werden zugeteilt. Auf der Fahrt zu der Wohnung sprechen wir wenig. Mein Kollege spricht eigentlich generell wenig mit mir. Aber er ist kein Arsch. Dem ist zum Glück auf eine gesunde Art und Weise alles wurscht. So eine Einstellung bewundere ich. Dienst nach Vorschrift, sich nichts zu Schulden kommen lassen, alles immer korrekt bei dem und noch dazu sich deswegen nicht wichtig machen. Hätte ich heute diesen Einsatz abgelehnt, wäre das sicher so rübergekommen, dass ich mich wichtig machen will. Ab und zu dürfen wir das. Einsätze verweigern ohne Angabe von Gründen. Das ist ein kleiner Trick unseres Dienstleiters, sicher aus irgendeinem Motivationsseminar.
Lassen Sie in einfachen Dingen auch mal fünfe gerade sein.
Allzu oft brauchst du das aber nicht bringen. Und ich will auch nicht, dass jemand Verdacht schöpft, dass ich jedes Mal bei dieser Art von Einsätzen kneife. Ich habe jetzt in meiner Dienstzeit schon echt ein paar heftige Sachen gesehen. Blut zum Beispiel macht mir überhaupt nichts aus.
So schnell stirbt man nicht.
Wir sind am Wohnhaus angekommen. Hier gibt es immer mal wieder Randale. Das Viertel wird gerade von Hipstern übernommen und die Häuser nach und nach saniert. Das Haus, wo wir heute sind, ist das letzte in dem Straßenzug, das noch nicht renoviert wurde. Die Wohnung befindet sich im dritten Stock. Die Eingangstür ist nicht verschlossen. Der Vorgang ist klar. Erst einmal nach oben und klingeln und vehement klopfen. Checken, ob etwas in der Wohnung zu hören ist.
So schnell stirbt man nicht.
Im zweiten Stock vernehme ich den Geruch schon. Es ist kein Verwesungsgeruch.
So schnell stirbt man nicht.
Ich weiß jetzt schon, was uns bevorsteht. Der Geruch, eigentlich Gestank, ist eine Mischung aus Kompost und Zigarettenrauch. Süß und herb, und es reicht eine kleine Prise, um bei mir eine Erinnerungskette in meinem Gehirn freizuschalten. Schon verrückt, wie stark das Gehirn auf Gerüche reagiert. Wie gut man sie sich merken kann. In meinem Kopf bin ich wieder 8 Jahre alt. Wir lebten damals in einem ähnlichen Mietshaus. Jeden Nachmittag, als ich von der Schule nach Hause kam, empfing mich dieser Geruch. Meine Mutter war ein Messi, jemand, der nichts wegschmeißen konnte. Und da war es vollkommen egal, ob die Dinge, die sie anhäufte, einen Wert hatten. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter mir jemals etwas zu essen gekocht hat.
So schnell stirbt man nicht.
So schnell stirbt man nicht. Das Hämmern an der Tür ließ mich aus meinen Gedanken schrecken. Die Nachbarin steckte mittlerweile ihre neugierige Nase zur Tür hinaus. Ja, gut, dass die Polizei endlich da ist. Der Gestank ist ja wirklich nicht mehr auszuhalten. Die 2 Frauen war ja eh nicht mehr ganz sauber. Sie wissen schon, was ich meine. Das war ja nur eine Frage der Zeit, bis die sich mal was antun. Haben Sie mal die Nummer der Hausverwaltung für mich? Ja, guten Tag. Wir bräuchten Zugang zu einer Ihrer Wohnungen. Ja, wir warten. Ich habe mich immer gefragt, wo meine Mutter all das Zeug eigentlich her hatte. Wir hatten kein Geld, nahm ich zumindest an. Meine Mutter hatte meines Wissens nach nie gearbeitet. Ich war mit einem unbekannten Mann irgendwann gezeugt worden. Ich hatte noch 2 ältere Geschwister, die schon lange ausgezogen waren. Mein Therapeut hat mir gesagt, ich muss das von mir loslösen. Meine Mutter war krank.
Der Begriff Messi-Syndrom, abgeleitet von Englisch Mess, Chaos, Durcheinander, bezeichnet ein zwanghaftes Verhalten, bei dem das übermäßige Ansammeln von mehr oder weniger wertlosen Gegenständen in der eigenen Wohnung im Vordergrund steht, verbunden mit der Unfähigkeit, sich von den Gegenständen wieder zu trennen und Ordnung zu halten.
Ich muss verstehen, dass das wie eine Sucht ist. Der Betroffene kann nicht damit aufhören. Die Betroffene kann nicht mehr wichtig von unwichtig unterscheiden. Die Betroffene kann nichts dafür, dass sie vor lauter Zeug um sich herum vergessen hat, dass sie ein Kind hat. Der Hausbesitzer ist mittlerweile eingetroffen. Vorerst verzichten wir auf Verstärkung. Reicht auch, wenn wir die rufen, wenn wir 1 oder 2 Tote in der Wohnung finden. Der Hausbesitzer schließt die Wohnung auf. Die neugierige Nachbarin, die sich direkt hinter mir in Position gebracht hat, fängt unmittelbar das Würgen an. Es ist genauso, wie ich es geahnt habe. Ich betrete meine Wohnung. Verrückt, dass sich die Art von Messi-Wohnungen so wenig unterscheiden. Damals, als mich das Jugendamt zusammen mit der Polizei aus der Wohnung geholt hat, mussten sie sich erstmal einen Weg zu mir freiräumen.
So schnell stirbt man nicht.
Ich war seit 3 Tagen nicht mehr in der Schule gewesen und meine Lehrerin hatte Meldung beim Jugendamt gemacht. Die Polizistin, die mich damals aus der Wohnung getragen hat, roch ganz betörend gut nach Waschmittel. Manchmal denke ich mir, das ist auch der Grund, warum ich Polizistin geworden bin. Und wenn die Großwäscherei, die unsere Uniformen wäscht, irgendwann das Waschmittel ändert, kündige ich. Mein wortkarger Kollege kann sich nicht mehr beherrschen. Er flucht, ja weint geradezu. Wir können die Wohnung nicht betreten. Mit Tränen in den Augen rufe ich Verstärkung. Ja, ja, sie sollen gleich der Entrümpelungsfirma Bescheid geben. 2 Tage lang haben die gebraucht, um die Wohnung zugänglich zu machen. Von den Frauen fehlte jede Spur. Genauso wie meine Mutter hatten sie sich in Luft aufgelöst.
Auch hier wieder Konsum, das Schwanken zwischen viel haben, ja, nicht wahr? Zu viel haben
und nichts.
Die Verhältnisse sind verrutscht bei der Sucht, ja, habe ich das Gefühl. Einfach das zu viel ist ein wichtiges Thema,
ja,
und das zu wenig.
Ja.
Also da scheint mir doch eine heiße Spur zu liegen, dieses Themenkomplex.
Also bei Sucht geht es nie um genau richtig.
Ich weiß nicht, ich habe mir vorhin noch überlegt, was gibt es denn noch so für Süchte, nicht wahr? Also zum Beispiel Fitnesssucht gibt's.
Fitnesssucht, genau.
Also wenn dann die jungen Leute, bis der Arzt, ja, kommt fast, könnte man sagen. So ja,
bis der Arzt,
ja,
kommt.
Ja, dann stehen die auf dem Laufrad und laufen und laufen und laufen,
ja,
und wissen überhaupt nicht, wann sie ankommen.
Orthorexie ist auch sowas.
Ist das Schreibsucht?
Nee, das ist, wenn man nur Karotten isst.
Ach so.
Wenn man sagt, ich esse nur die Sachen, die ganz gesund sind.
Ach so, ja, das klingt ja erstmal.
Das ist aber eine Essstörung.
Ach so.
Orthorexie, da ist man süchtig nach Gesunden.
Orthorexie, wo ist dein Stachel? Könnte man ja auch fragen.
Cui bono könnte man auch sagen.
Könnte man sagen. Ja, richtig. Oder Pyromanie, nicht wahr?
Pyromanie.
Also die Sucht, etwas anzuzünden.
Aha.
Das ist ja auch spannend.
Kleptomanie. Und dann hier Ding zum Beispiel.
Richtig.
Polytheismus.
Das ist zum Beispiel, was?
Nee, das war jetzt das was anderes.
Polymanie.
Nee, aber...
Man kann euch überall Manie hinhängen und dann ist es eine Sucht.
Monolatrie.
Brillomanie, die Sucht nach vielen Brillen.
Das gibt's alles.
Ja. Zirkusmanie zum Beispiel, dass man immer in den Zirkus gehen möchte und gar nicht genug kriegen kann von Kamelen, die im Kreis laufen. Das nur als Beispiel. Naja.
Frau Meisendraht, warum Sie immer diese guten Informationen her? Das frage ich mich.
Ich wollte Ihnen was erzählen zum Thema Sucht
gerne.
Aus der Lauchkultur.
Endlich.
Sido, ich habe das in der Bunten gelesen.
Was? Silo?
Sido, der Rapper, also, mit der Maske, mit der silbernen Totenkopfmaske, nicht wahr? Der von seinem
Sie
Blog.
Sie meinen, der mit dem Panda?
Nicht der mit dem, sein Vorgänger. Sein Thron, sein Vater quasi.
Ja.
Also, der Mann mit der Maske und jetzt ohne Maske hat jetzt quasi das große Geständnis.
Ludwig stand, der 14., der
jetzt Sonnengott, lassen Sie mich war doch mal
der Mann mit der eisernen Maske ist das. Sie,
wie dieser Film, der mal wiederholt wird auf ProSieben.
Das ist schrecklich, dieser Film. Den kann kein Mensch mehr sehen.
Wo der dann die Maske aufgeklappt bekommt,
ja,
und dann kommt ein Gesicht raus.
Ja, der Wolfsmensch war das.
Ja.
Und der dicke Debattieu, der da immer dann durchs Bild rennt, völlig nackt. Das ist ja schrecklich. Haben Sie den schon mal gesehen? Der ist ein Kugelmensch. Der hat den Obelix nämlich gespielt in dem Mann mit der eisernen Maske.
Ja.
Weil der spielt ja in Gallien. Sie wissen das. Und der Debattieu hat dann, naja, auf jeden Fall ist der Sonnenkönig. Darauf wollten Sie ja hinaus.
Nein.
Der Sonnenkönig
Silo, Sido.
Der war süchtig nach Macht und hat gesagt, der Staat, das bin ich. Das ist mein Staat, mein Block, mein Regenschirm. Sie wissen noch, es gab noch keine Handys damals, aber es gab jemanden, der hat alles aufgeschrieben. Ja, und hat.
Sido hat seinen Stand jetzt, in der Bunden.
Jetzt hab ich auch mal was gewusst.
Jetzt haben Sie auch mal was gewusst. Ja, danke für dieses historische...
Bitte?
Da, so. Sido hat sein großes Geständnis, nicht wahr? Also man würde vielleicht denken, bei Rappern, nicht wahr? Die sind ja gerne, die singen ja davon, dass sie so viel Marihuana spritzen.
Ja.
Und dass sie am laufenden Band sich den Absinth reinpfeifen.
Ja,
und
Autos auch
kaufen. Spielsucht ist auch so ein Thema
Bier heute. Bier rauchen.
Ja, aber Sido hat gesagt, nein, alles nicht. Ich bin verantwortungsvoll, aber... Es hat mich erwischt, ich bin süchtig. Und jetzt raten Sie mal, wonach?
Es ist ein Problem, das viele junge Menschen umtreibt. Süchtig nach Aufmerksamkeit.
Nein, er ist süchtig nach Nasenspray. Und ich habe ihn ein Interview gelesen.
Aha.
Da war er in Düsseldorf, also Nasenspray. In der Stadt.
Ja.
Düsseldorf an der Oder. Und hat gesagt, es ist jetzt ein spannender Tag für ihn, weil er versucht gerade Cold Turkey zu machen.
Von Nasenspray.
Und er spielt dann seinen ersten Auftritt ohne Nasenspray und seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört.
Ja.
Kein Output mehr, vielleicht hat das geklappt.
Aber da war diese dumme Zeitung bei ihm zu Hause.
Stimmt, und das war ja auch in den Feuilletons.
Ja. Wir vermischen jetzt ein bisschen Kulturnachrichten mit Gossip, damit Sie das auch mal mitbekommen auf Radio Z, wo sowas normalerweise nicht stattfindet. Aber da kam diese schreckliche Zeitung von dem fürchterlichen Verlagshaus mit dem großen S.
Süddeutsche.
Genau. Und dann hat er Ihnen Prügel angedroht und hat gesagt... ich glaube, ich ficke dich. Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen.
Eisenbart.
Ich habe das zitiert. Es ist ein notariell beglaubigtes Zitat, das ich hier... Das mit dem Kaffee ist, glaube ich, Frau Meisendraht.
Herr Eisenbart, Sie sind auch... Ich weiß nicht, was ist mit Ihrer Tatterigkeit passiert? Die ist komplett weg.
Hier ist ein Text von Arabella Block. Und jetzt...
Wir können dieses Wort nicht aus dem Äther mehr rausradieren, Herr Eisenbart.
Entschuldigung für das Wort ficken. Ich werde es nicht mehr...
Es ist noch vor 20 Uhr, Herr Eisenmeister. Haben Sie es schon wieder gesagt? Sagen Sie doch wenigstens,
ich
körperlich vereinigen oder so. Ich werde dich körperlich vereinigen, Herr Süddeutsche.
Ich starte jetzt den Text und vielleicht hole ich mir mal ein Glas Mineralwasser.
Hier kommt der Text von Adam. Da wird der Berlin aber Spaß haben mit den Hassbriefen, die jetzt dann kommen wegen dem
Wort. Bitte keine Briefe an den Bert Berlin schicken. Er kann überhaupt nichts dafür, dass ich zu viel Kaffee... Arabella Block.
Sucht oder lasst es bleiben. Sucht mich, aber nicht auf den Grund des Glases, das erst halb leer ist. Sucht hinter bunten Vorhängen aus Bildern und Rauch. Sucht das Paradies oder nur ein Nest mit Süßem in Goldfolie. Klingt das nicht unwahrscheinlich? Sucht, was es nicht gibt. Sucht, weil es nie so ist. Wer sucht sich nicht? Sucht.
Ja, Sucht. Ja, Moment, Herr Eisenbart,
Machen Sie mich jetzt an. Wir haben kurz die Plätze getauscht, das haben Sie nicht gesehen.
Ja, ich sitze jetzt hier hinter in dem Maschinenraum.
Damit ich keine Fehler mehr mache.
Herr Eisenbart ist, nachdem er jetzt hier quasi die F-Bombe gedroppt hat, ist er aus dem Kabinchen verschwunden aufs Klo.
Soll ich Ihren Computer mal defragmentieren?
Nein, lieber nicht. Lassen Sie bitte meinen
Format C,
Computer.
Was? Lassen Sie ihn bitte. Achso, nee, ich mache nichts mehr.
Das ist Computersucht, was Sie haben. So. Herr Eisenbart, warum sind Sie denn jetzt rausgehuscht? Und warum sitze ich jetzt hier und Sie da drüben?
Sie müssen das jetzt machen, weil sonst mache ich wieder einen Fehler oder sage ein schlechtes Wort. Wir haben aber noch einen Text über Sucht.
Ja?
Es geht ja langsam auch zur Neige. Uns geht die Zeit aus. Wir müssen ja auch noch desinfizieren. Das dauert ja auch 20 Minuten.
Das ist übrigens auch ein großes Problem. Sie haben ja mitbekommen, dass der Präsident der USA gesagt hat, Desinfektionsmittel spritzen. Das haben Sie mitbekommen?
Ja.
Das, was ja
ist auch eine Sucht.
Ist auch eine Sucht.
Dumme Sachen reden. Ist auch eine Sucht.
Und es gibt das Phänomen, dass jetzt viele Menschen sterben, weil sie Desinfektionsmittel trinken tun.
Wirklich?
Ja. Aber Rumor has it, dass das eher Alkoholkranke sind, die normalerweise gut fahren mit Trinken von Desinfektionsmitteln, aber durch den erhöhten Bedarf, dass quasi jetzt da Methanol drin ist, was man ja nicht trinken soll.
Das ist ja schrecklich,
Frau Meisenthal. Und das hat auch was mit Sucht zu tun.
Ja.
Dass die das dann trinken.
Ja, ja. Das ist furchtbar. Das ist eine schöne Gelegenheit, jetzt die Sendung langsam zu beenden. Einfach nochmal ein richtig trauriges Thema anzusprechen. Danke Ihnen für diese tolle Idee. Und wirklich, aber ich muss wirklich sagen, auch Unsinn zu reden, dieses wirklich Lügen zu verbreiten, wie das dieser Herr macht.
Ja.
Das ist ja, kann ja auch eine Sucht sein.
Ja, stimmt.
Ist nämlich auch stofflich bedingt.
Ja, heißt nämlich Lügomanie.
Na, ich glaube nicht.
Phantastomanie?
Pseudomanie. Oder zumindest ist man dann abhängig von diesem kleinen Kick, den man bekommt. Also man ist süchtig nach dem Adrenalin.
Genau, weil man muss dann nämlich das Loch, was man zugehalten hat, muss man dann nämlich aufmachen und dann kann man, dann kommt...
Quatsch, Frau Meisendraht. Entschuldigung, ich habe mir jetzt ein Wasser eingeschenkt.
So, ja.
Nach Adrenalin. Wenn man lügt, dann stößt das Gehirn Adrenalin aus, ein körpereigener Botenstoff. Und manche, eigentlich soll das einem ein Gefühl geben von hui, aber bei manchen Leuten, die das hauptberuflich machen, die finden das dann toll, wenn sie merken, ich fühle mich ja ganz anders. Und da sind die dann süchtig danach. Und wenn dann jemand sagt, hier, sie lügen doch, dann sagt er, nein, du lügst, was auch wieder eine Lüge ist. Und dann kriegt er wieder diesen Adrenalinstoß. Und das ist eine ganz gefährliche Sucht, Frau Meisendraht. Darüber haben wir noch gar nicht geredet.
Ja, aber jetzt
über
schon.
Lügen haben wir noch nie geredet. Da sollten wir mal eine Sendung drüber machen. Das ist meine Meinung. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch einen Text von Michael Schmidt.
Wir haben noch zwei Texte übrigens.
Ah, wir haben noch zwei Texte von Michael Schmidt.
Nein, ein.
Aber wir haben noch einen Text von nicht Michael Schmidt und einen von Michael Schmidt. Aber wir hören zuerst den Text von Michael Schmidt. Und Michael Schmidt ist der Nachlassverwalter von dem altehrwürdigen Professor Wueser aus Regensburg. Und er hat wieder eine Geschichte von ihm wiederentdeckt auf seiner Schreibmaschine. Und diesen Text hören wir jetzt gelesen. Es ist ein Novum, Wir sind nämlich süchtig nach Aktualität und nach Relevanz. Wir haben jetzt zum ersten Mal im Studio jemanden, der live einen Text liest von Michael Schmidt. Der Leser heißt Philipp Kause.
Die von der Sucht droben werden mit der Corona viel zu tun kriegen. Haben ja alle jetzt viel genug Zeit gehabt, um daheim zu hocken und eine Flasche nach der anderen runterzulassen. Im Neudeutschen Homeoffice. Und da läuft's halt umso geschmierter, wenn die Promille stimmt. Und der Chef wundert sich, warum auf einmal sämtliche Mitarbeiter, die vorher kein Wort rausgebracht haben, mit Schnapsideen kommen, als ob sie der Daniel Düsentrieb selber wären. So manch einer hat in der Zeit sogar ein Buch geschrieben und veröffentlicht. Unser Nachbar ja auch. Letztes Mal im Supermarkt habe ich ihn drauf angesprochen, sagte, er sagt's mal ganz ehrlich, er tät gar nicht mehr wissen, worum es in seinem Buch eigentlich geht. Aber signiert hat er mir's trotzdem noch. Spontan. Dafür habe ich ihm auch die Flasche Korn übernommen. Sag ich, legen's die einfach bei mir aufs Kassenband. Naja, das war ja das Mindeste, wie ich mich bei dem Mann habe bedanken können. Und dann ist er wieder zu sich heim, hat er wieder ins Homeoffice müssen. Aber ich denk, irgendwann muss auch der hinauf in die Sucht. Und dann ist's nicht mehr lustig. Aber schämen muss man sich deswegen heutzutage nicht mehr. Gibt ja lauter prominente Beispiele, wer schon alles in der Sucht war. Sogar der Professor Wuiser hat mal eine Therapie gemacht. Bei den anonymen Workaholikern. Und da hat der Therapeut gesagt, dass es gut wäre, wenn sich der Herr Wuiser mal Zeit nimmt und hinsetzt und in sich geht und zusammenschreibt, wie es ihm als Workaholic so geht. Am Anfang ist ihm da gar nichts so eingefallen, weil er ein Workaholic gar nicht groß drüber nachdenkt, was er so den ganzen Tag tut. Und dann ist es doch geflossen. Das bringt er jetzt auch als Buch heraus, die Kulturgeschichte des Workaholismus. In 8 Bänden und im Schuber.
Ja, danke.
Vielen Dank.
Danke, Herr Kause. Herr Kause,
sehr schön.
Herr Kause, das war phänomenal.
Ja.
Tschüss.
Desinfizieren nicht vergessen.
Desinfizieren nicht
danke.
Vergessen. Machen wir.
Gehen Sie jetzt.
Machen wir raus. Vielleicht.
Danke. So, sehr gut. Das war ein Text von Michael Schmidt. Ich freue mich, dass wir ihn nicht vergessen haben. Haben Sie gemerkt, Frau Meisendraht?
Achso, ich mache den Chopin noch an.
Mit dem Kaffee konnte ich... Sie lernen das schon noch.
Ja.
Können Sie mal schön selber machen.
Das ist Alice 1. Es läuft eigentlich, aber man hört... Oh,
ja.
jetzt kommt er an.
Sie haben gemerkt, mit dem vielen Kaffee konnte ich sehr gut nachdenken. Und da ist mir eingefallen, dass wir vergessen haben, den einzulesen.
Tja, Herr Eisenbart, auch das ist eine Sucht.
Ja.
Lesesucht, kennen Sie das,
Lesesucht. Den Begriff?
Lesesucht, das wurde zur Aufklärung geprägt, der Begriff.
Ja, das ist, wenn man immer in so gebündeltes Licht guckt.
Lesesucht, das
Leser. Ist doch so, dieses gebündelte Licht, nein, Frau Meisendraht.
Doch nicht.
Das ist doch in der Disco, da geht das immer so hin und her.
Ja,
oder in der Physik,
nein.
Da guckt man dann mit der Zigarette, macht man dann so Rauch und dann sieht man plötzlich das gebündelte
nein,
Licht.
Nein, damals wurde behauptet, dass eine Sucht wäre, viel zu lesen und sich damit zu vergnügen und das quasi etwas Negatives wäre.
Ja.
So viel zum Thema, die soziale Umfeld prägt. Die Art und Weise, wie eine Sucht bewertet
aha.
wird. Heute würde man sagen, wenn Sie zum Beispiel einen Fitzek lesen,
ja.
diese Krimis, diese...
Fitzgerald.
Nein, Fitzek kennen Sie nicht, der schreibt so...
Fitze.
Der schreibt so, der Schlafwandler. Und das ist dann eine Figur, die schlafwandelt
ja.
und dann Leute umbringt zum Beispiel. Und
ach,
das ist halt
doch
so...
Der Ding, oder? Das ist der Lovecraft.
Nein, das ist ein Anwalt, der Krimis schreibt. Und
ach so.
Das sind so Krimis.
Das lese ich ja sehr gerne, wenn ich mal...
Und früher hätte man sie dafür verurteilt weiß, und heute
ja.
ist es ganz normal, dass die Leute sich mit Krimis zudröhnen.
Ja.
Ich war dann am Boden liegen mit dem Buch in der Hand.
Sie werden
und dann,
so laut jetzt.
Und dann quasi es völlig abdriften
geben sie mir
in
mal
andere
die Tasse
Welten.
Jetzt.
So
geben
wie
sie
das
mal
jetzt zum Beispiel bei Minecraft
Frau
auch
Meisen,
ist, dass man dann völlig außerhalb der Welt
ich glaub, sie, das
agiert.
Geben Sie mir mal die Tasse
also,
jetzt.
Jetzt reicht es mir, aber vielleicht
ja.
ist das auch der Geruch, der hier noch in der Luft liegt. Also,
von dem Herrn Kause oder was?
Nein, von Ihnen natürlich.
Ach, von mir. Jetzt, Frau Meisendraht, wir müssen jetzt mal in Medias Res gehen.
Wir haben noch einen Text.
Aber den machen wir am Schluss. Okay. Aber wir müssen jetzt wirklich mal substanziell an dem Thema arbeiten.
Ach so, in den letzten 5 Minuten oder was?
Wege aus der Sucht.
Wege aus der Sucht.
Zählen Sie mal auf. Wege aus der Sucht.
Aufzählen?
Naja, so die ersten 15 Wege aus der Sucht, die Ihnen einfallen. Die Top 15. Ich fange mit 15
an. Okay, Sie fangen mit 15 an.
Ein Hobby suchen. Platz Nummer 14.
Okay, ich muss jetzt sagen, ein Weg aus der Sucht. Gut, das ist eigentlich auch ein Hobby suchen. Sage ich jetzt nicht.
Platz Nummer 13. Den Schlüssel von der Lieblingskneipe wegwerfen.
Ach so.
Platz Nummer 12.
Platz Nummer 12, die betreffende Sache einfach nicht mehr machen.
Platz Nummer 11. Hilfe suchen. So.
Ja.
Gibt ja Leute, die einem helfen können. Im Internet oder im Telefonbuch.
Platz Nummer, was sind wir? 12, 13?
12,
11. Einfach mal mit Freunden telefonieren.
12 war das.
12. Einfach mal mit Freunden telefonieren.
Platz Nummer 9. Sich um den Haushalt mal kümmern. Weil da kommt man schon nicht auf andere Ideen.
Mhm. Platz Nummer 6. Platz Nummer 6. Fenster putzen.
Ja, das gehört eigentlich zum Haushalt dazu.
Nein, nicht die eigenen Fenster putzen, Herr Eisenbart. Von anderen Leuten
das
einfach mal
gut
fragen, ob man Fenster putzen kann.
Ja, oder einfach die Fenster putzen, weil dann fühlen die sich belästigt und machen vielleicht die Sucht nicht.
Ja.
Die gucken dann nicht Fernsehen oder Schmuddelfilme, wenn da jemand zum Fenster reinputzt.
Ja, meine Rede.
Platz Nummer 3. Arzt oder Apotheker mal fragen. Das ist ein guter Rat, den ich Ihnen geben kann. Wenn Sie merken, dass Sie beeinträchtigt werden, dann fragen Sie doch mal Ihren Arzt. Das ist.
Okay, was? Wo, 3 war das jetzt?
Ja.
4? Platz Nummer 4 ist beten. Einfach mal Gott um Hilfe bitten.
Ja, wenn Sie das sagen.
Ja, sag ich.
Ja. Platz Nummer 2. Wege aus der Sucht. Wenn man quasi sagt, ich beweise jetzt Willensstärke und spreche zum Beispiel mit anderen Leuten, die gleichen Probleme haben. Das ist ein Weg aus der Sucht, wo man dann sieht, man ist nicht allein und man kann damit arbeiten. Man kann das wegmachen.
Ja.
Platz Nummer 2. Mit anderen reden.
Und jetzt muss ich Platz Nummer 1 machen, oder was?
Ja.
Bürden Sie mir das jetzt
sagen auf? Sie es einfach, also es weiß ja jeder. Deswegen jetzt einfach frank und frei. Wege aus der Sucht, Platz 1.
Ich kann doch jetzt nicht den Platz 1 sagen.
Also Wege aus der Sucht, das war die Top 15-Liste. Können Sie auch nachlesen auf unserer Seite.
Als PDF downloaden.
Eisenbartmeisendraht.com gibt es im Internet zu sehen. Und diese Folge können Sie, wenn sie Ihnen gefallen hat oder Sie jemanden einen bösen Streich spielen wollen und sagen, haha, das war ganz lustig, hör dir das mal an und dann ärgert der sich. Dann können Sie das nachhören, überall dort, wo es Podcast gibt und jetzt erstmal 7 Tage in der Mediathek.
Da sehe ich auch schon, dass die Stars des Abends die Strafzeit schon sich ankündigen.
Ja, der große Höhepunkt des Abends, die Strafzeit. Wir,
und da ist eine. Oh, Uschi Unsinn ist heute.
Ah, Uschi Unsinn wird heute die Strafzeit moderieren. Da freuen wir uns schon sehr.
Paillettenbesetzter Maske, sehr schön.
Genau, denn wir sind süchtig nach
Glamour, Uschi Unsinn. Nach Glamour.
Genau. Das ist jetzt erstmal die Sendung gewesen. Wir hören noch einen Text.
Ja.
Sie können nächsten Monat wieder am 4. Sonntag einschalten, wenn Sie möchten. Dann geht es um das Thema Langeweile.
Ja.
Das wird ganz toll. Und jetzt hören Sie noch einen Text von.
Aber wir müssen, jetzt hören Sie erst nochmal das Hörspiel zum Abschluss.
Ja.
Und dann den Text, nicht wahr?
Nee, andersherum.
Na gut, dann machen wir das eben so, wie Sie das sagen. Wieder.
Ja,
natürlich.
Jetzt, hören Sie doch
Boss,
auf.
Dann machen wir halt
Sie sind jetzt wieder so aufgekratzt natürlich, wegen dem Kaffee.
Klar, das ist also, ja, Sie sind dann doch süchtig, bitteschön. Tschüss.
Meiner Stadt bist du ach so fern. Denn. Tentakelfinger deiner Krakensonne zerschuppen Sterben Pangoline? Dort schaufeln Wege neue Wochen. Vögel pfeifen den Morgen auf meine Keloidnarbe. Endlose Würfel aus Alteigesang und keiner weiß wohin. Oh, Affenmonat. Grinsender Jurtengott. Zwei Kinder zöhnen deiner Gunst. Kurz schlürfen, aber Bots transzendieren. Mensch. Stacheln der Lüfte, bleib aus, es grüßt ein Spaziergang, herrenlose Hünde. Diese Hasen schlagen Haken nicht, der Mond schlägt nun Haken für sie, aber Milch leuchtet auf zum roten Stern. Alle Brocken pulverisiert, ein weites Vergeben. Und ein Geisterbaum schrubbt Lumpen aus Licht. Alte Meister behängt mit Satin neu. Oh, Quantenflirren. Ich baue Haus um Haus. Aus meiner Ahnensprache, eine Mulde gibt es, wo wir liegen können, nackt wie Sand. Dein Aug und mein Aug. Ein steter Überfall, es schmelze die Farben. Nähen eine Tiger aus Parabeln, streamen all unsere Folgen mit einem Nicken. Gebet. Ewiger Stromzufuhr werden eingehen in Suppen aus Kristall. Oh, permanente Revolte. Alle Himmelskörper infiltrieren den Feind. Die Nacht trinkt pyromanisch und der Morgen ist ein mutiger Kosak. Orte wird's geben, wo Affen und Tiger ringen. Es wird Orte geben.
Ja, es wird.
Ich muss jetzt komplett fertig sein. Verstehst du?
Wieso?
Ja, wir kommen jetzt aus der Sendung raus, so rausgegroovt und.
Hä?
Und ich muss jetzt quasi mir vorstellen, ich in meiner Rolle, ich wäre komplett fertig mit der Welt, weil die Sendung so.
Was bist denn du für ein Psycho?
Ja.
Hallo.
Hallo, ja. Hi. Hi.
Hm? Alter, wie bist du denn drauf?
Ja, was heißt denn, wie bist du denn drauf? Ich war doch jetzt gerade Moderatorin in einer Radiosendung.
Was? Moderatorin, was? Mhm.
Und Sie waren Professor, Sie sind der Professor, nicht?
Was?
Sie sind der Professor. Mit.
Was hast du zu mir gesagt?
Professor. Oder? Alter. Das war doch jetzt, und ich frage, aber.
Also.
Warum sind hier Züge?
Brauchst du mal ein Messer oder was?
Warum sind hier Züge?
Vorsicht, Junge, ne?
Herr Professor, warum
Vorsicht.
Sind hier, warum sind hier Züge? Na gut. Hier, Sie können ja Ihr Gerät wieder haben.
Ja, das will ich aber auch hoffen. Ja. Das ist schließlich meins.
Aber wo muss ich denn jetzt?
Ja, und hat's dir gefallen?
Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich wollte nach.
Hallo, hat's dir gefallen?
Nach Frankfurt an der Oder. Wann fährt da der Zug?
Sag mal.
Was steht auf meinem Ticket noch?
Hat sie gefallen?
Was? Ja.
20 Euro.
Was? Wieso? Ich muss los.
Ich
verpasse meinen Zug.
Nee, Moment mal.
Tschüss. Ich muss nach Frankfurt.
Alter, bleib
Tschüss.
Hier. Bleib hier.
Tschüss. Ich muss.
Stehen Tschüss. Geblieben.
Ja. Tschüss.
Halten Sie den Herrn da fest.
Ich gehe jetzt nach Frankfurt.
Der nach Frankfurt geht. Tschüss. Halten Sie den mal fest. Der hat nicht bezahlt.
Tschüss.
Der hat hier die Dienstleistung entgegengenommen und versucht sich aus dem Staub
Tschüss.
Zu machen.
Ich gehe dann, ich bin jetzt dann weg, ne? Tschüss!
Wir bleiben. Ja, der da drüben steht und der noch. Also der
ich winkt. Geh. Tschüss!
Nee, bleiben Sie mal da.
Bis dann, ne? Wir sehen uns. Tschüss!
Nee, können Sie mir.
Tschüss! Tschüss dann, tschüss!
Der Typ, der da steht, der dauernd winkt.
Tschüss, ciao! Mach's gut!
Ja, der hat
bei mir. Ich muss jetzt wirklich los!
Der hat bei mir eine Dienstleistung entgegengenommen und nicht gezahlt.
Nee, der Zug wartet nicht, ich muss jetzt wirklich gehen. Tschüss!
Bleiben Sie mal da, ganz kurz. Ich muss noch mit dem Herrn reden. Moment.
Tschüss. Also, dann bis auf bald, ja? Tschüss! Ich geh jetzt! Ich muss los, ich muss jetzt rennen, ich muss jetzt wirklich rennen. Ich kann jetzt nicht noch. Ciao! Ich muss los jetzt. Also, dann auf bald, ne? Also, ciao.